Das Kreuz ist nur ein Stück Holz. Aber der, der dort hing, das Kreuz ist eine Mordwaffe. Die Karthager haben es irgendwo entdeckt, oder man weiß aus der Literatur, dass die als erstes grausame Waffe verwendet haben, das Kreuz. Der Herr, der dort hing. Ich will euch eine ganz kleine Geschichte erzählen. Als meine erste Tochter geboren wurde in einem christlichen Kinderklinik in Stuttgart, da lag eine muslimische Frau und dann hing ein Kreuz und im im Kreissaal. Dann verlangte sie doch, das war Aufregung damals, das war vor 35 Jahren, eine Aufregung, man soll das Kreuz wegtun. Sie möchte nicht, dass ihr Kind im Angesicht des Kreuzes geboren wird. Und es war ein Skandal, die Schwestern haben es doch getan, das Kreuz weggenommen, als das Kind geboren wurde. Meine Frau lag daneben, als das Kind geboren wurde. Das Kind hatte keine Pupillen, keine Augen. Das Kind muss das Kreuz nicht sehen, musste nicht mehr. Aber die Mutter wusste ja vorher das alles gar nicht. Also das Kreuz ist etwas Geheimnisvolles. Den Juden ein Ärgernis und den anderen eine Torheit. Uns aber eine Gotteskraft. Ich liebe, vielleicht Peter, singen wir noch die letzte Strophe. Ja, ich liebe dieses altraue Kreuz. Und wir werden heute über das Kreuz Christi in Israel hören. Christen im Heiligen Land. Krippe, Kreuz und Krone. Herr, das alles, alle drei gehören zusammen. Deine Ankunft auf diesem Planeten Erde in Bethlehem, dort im Heiligen Land. Das Kreuz und die Krone, die du verheißen hast. Und weil du den Glauben gehalten hast, den Lauf vollendet hast, dich meiner nicht geschämt hast, sagst du deinen Kindern, ich will die Krone des ewigen Lebens geben. Vater, ich danke dir, dass uns, wenn wir das Kreuz treu und brav tragen und auf uns nehmen und uns deine Worte nicht schämen, dass du uns die Krone des ewigen Lebens dafür schenkst. Ich danke dir. Ich danke dir für diese lebendige Hoffnung. Amen. Wir singen noch ein Lied. Ich habe einen herrlichen König. Dieses Lied wurde geschrieben, als der deutsche Kaiser abgedankt hat. Dann geht der Pfarrer, der war ein Monarchist, niedergeschlagen über das Feld und sagt, er hat auf den König alles gesetzt. Der König von Gottes Gnaden und so weiter. Und dann der König dankt ab. Und dann irgendwie kommt so ein Satz, ich habe einen herrlichen König. In einem Februar, das Feld war gefroren, noch keine Saat ausgesät, ich habe einen herrlichen König. So das Lied ist auf einem Acker entstanden. Der Pfarrer, der entmutigt war, dass sein König abdanken musste. Jesus ist der ewige König. Schön, lasst uns Platz nehmen, aber bevor wir das tun, wir sagen unserem Nachbar, Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Praise Gott. Wie schnell vergeht die Zeit? Halleluja. Lasst uns Platz nehmen. Wie schnell vergeht die Zeit? Es ist so, als wäre es gestern gewesen sein, dass wir angefangen hätten. Wir haben schon so starke Botschaften gehört. Unser Bruder hat gesagt, sogar in Israel sind sie heute schon gehört worden. Er hat Informationen von Israel. Und ich denke, das, was Bruder Püls hier gesagt hat oder sagt und noch sagen wird, das muss verbreitet werden. Und ganz besonders allen Israel-Freunden und wenn es irgendwie geht, nach Israel. Diese Botschaft muss nach Israel gebracht werden. Und ich sage auch, warum. So, ich freue mich, dass Bruder Püls da ist und dass er uns erzählt als Insider, was im Land passiert. Jesus, das Zeugnis Jesu, das Zeugnis der Gläubigen in Israel, die haben nicht leicht, die haben nicht leicht. Ich selbst habe aus mehreren Erfahrungen gehabt, einige wissen das. Eine jüdische Frau, die ich in Moskau kennengelernt habe, mit zwei Kindern, die sagt, ich komme nach Berlin, ich komme nach Deutschland, hat deutsche Pässe gehabt, Ausreiseantrag und vom deutschen Staat schon diese Willkommensgrüße, dass sie empfangen wird. Und dann gibt sie am Flughafen an, wo sie hin möchte. Dann schreibt sie, ich sage dumme Gans, Gott möge verzeihen, schreibt sie, Pastor Matutis. Auf dem Flughafen werden ihr die deutschen Pässe abgenommen und sie darf nicht nach Deutschland und so weiter. Und dann ruft sie mich an oder ich kriege den Kontakt. Warum kommst du nicht? Ich warte auf dich. Was ist passiert? Ja, sie haben mir alle Pässe abgenommen. Ich darf nicht mehr nach Deutschland. Und ich bin jetzt staatenlos. Ich bin kein Russe mehr, kein Sowjetbürger. Ich bin kein Deutscher mehr. Ich bin kein Jude mehr. Ich bin gar nichts mehr. Und dann habe ich mich eingesetzt für diese Frau. Verwaltungsgericht nach Köln. Prozesse geführt für diese Frau. Und so weiter. Und habe rausgekriegt, dass unser Kohl und Galinski einen Vertrag gemacht haben. Nach Deutschland kommen keine christlichen Juden oder jesusgläubige Juden nicht erwünscht. Wir haben Verfolgung nicht nur in Israel, Leute. Und das, was wir hier hören, das ist weltweit. Das ist weltweite Sache. Kommen keine Juden rein. sehr nahe Verwandter von mir, also der, seine ganze Familie ist in Israel, sie sind Juden, anerkannte Juden. Er war dort 1,5 Jahre und hat irgendwie so Leuten erzählt, so nebenbei, Jesus ist Herr, Jesus liebt dich, bekehr dich und so weiter. Und was passiert, als er nach Hause fährt und wieder zurück will, er wird am Flughafen Tel Aviv abgefangen und im nächsten Flugzeug nach Hause geschickt. Missionare sind bei uns nicht erwünscht. So, ich sagte jetzt 3 Sachen und dann noch eine andere Kampagne, das ging auch durch die Presse, was ich gemacht habe, sind katholische Nonnen, die haben schon Jahre, fast 20 Jahre, einige waren sogar 20 Jahre dort aktiv, haben im Land gelebt, im Land gearbeitet, in Israel, und die fahren auch nach Hause, Urlaub, und kommen rein, werden nicht mehr reingelassen. Und das war wirklich ein Skandal. Weißt du, du kannst, jeder Kommunist und Faschist und Terrorist kann rein ins Land. Aber Christen, sobald du an Jesus glaubst, unerwünscht. Und die meisten Juden glauben sowieso nichts. Oder sehr viele, die haben keinen lebendigen Glauben. Die glauben jeden Spuk und jeden Unsinn. Also nur Esch und Esoterik und Hinduismus und Buddhismus. Aber sobald du an Jesus glaubst, unerwünscht. Und diese Nonnen oder Diakonissen konnten nicht rein. Und ich habe dann Pressebriefe geschrieben, Petitionen etc. Und dann mit Not und Mühe, weil sie schon so lange im Land waren, sind sie doch noch eingelassen worden. Und weil der Papst sich noch eingesetzt hat und dafür gekämpft hat. Und weil die dort auch Güter haben und dort arbeiten müssen und die Sache bestellt werden muss. Du siehst also, Verfolgung ist da. Und ich freue mich, Bruder Pürs, dass du uns als Insider seit 62, ich habe nochmal so ein bisschen nachgedacht, seit 62 arbeitest du im Land und hast sogar den Ben-Gurion ermutigt, über Israel sich auseinanderzusetzen. Und er hat extra einen Hauskreis angefangen mit Altem und Neuen Testament. So, ich freue mich für deinen Dienst, was du dort machst. Und ich frage mich, wie lange du noch drin rein und raus gehen kannst. Und dass sie dich noch reinlassen. Aber es ist Gnade Gottes. Und wir freuen uns, dass wir solche Leute haben. Weißt du, solange du Geld nach Israel bringst und Israel-Fanatiker bist und deshalb und begeistert bist, dann läuft alles wunderbar, dann bist du willkommen. Aber sobald du den Heiland bringst, spucken sie vor dir hin. Bruder, ich möchte dir jetzt geben und du darfst jetzt die Botschaft bringen. Wir geben einen Applaus.
Danke, danke. So. Ich muss mich erstmal hier einrichten. Ja, soll ich nochmal auf die Bücher hin? Ist jemand neu da? Ist jemand neu da hier? Ich weiß es nicht. Ist jemand neu da? Keine neuen. Aha. Gut, dann möchte ich auf die Schriften dort hinweisen, die Sie dort ausgelegt sehen. Bedienen Sie sich. Sind alles verschiedene Ausgaben. Ich habe mich hier abgeschleppt, um die Schriften hierher zu bringen. Es sind alles verschiedene Inhalte. Die Theologie, auch wenn es ältere Ausgaben sind, ist nach wie vor gültig. Höchstens manche politische Vorgänge sind natürlich überholt, aber wir machen auch Prognosen. Und da kann man schön verfolgen, wie sich die Dinge wirklich dann auch erfüllen. Schon jetzt in unserer Zeit, schon innerhalb unserer Menschengeneration. Es geht nicht darum, hier Prophet spielen zu wollen. Aber es sind ja Dinge, die wir anhand des prophetischen Wortes schon vorhersagen können, was in nächster Zeit geschieht. Und wie gesagt, da gibt es auch noch Bücher, die können Sie also käuflich erwerben. Die Hefte, die kosten kein Geld, obwohl die Herstellung natürlich Geld kostet. Deswegen bitten wir dann um einen Obolus und man kann sie auch bestellen, da liegt eine Liste. Und Sie kriegen sie auch kostenlos zugeschickt. Wir wollen da keine Abonnementsgebühren einsetzen, weil wir nicht den wirtschaftlichen Status der Leute kennen. Wir wollen auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir Händler sind, dass wir alles, was wir von uns geben, auch dafür Geld verlangen. Aber die Bücher, die Preise haben die Verlage festgelegt, die kosten eben Geld. Und dann gibt es eben auch Dokumentationsfilme, die eben auch Geld kosten, also da können Sie sich bedienen. Morgen früh fahre ich weg, dann nehme ich alles wieder mit. Es sei denn, dass einige Dinge du übernehmen willst, nicht wahr? Aber das musst du halt bestimmen. Darauf wollte ich noch hinweisen. Zu dem, was du gerade sagtest, wenn ich gerade hier einfach so anfangen kann, es gab eine Zeit, wenn ich bin ja nun Israeli, nicht wahr, und habe meine militärischen Dienstpflichten erfüllt, aber als ich nach Israel kam, einreiste mit meinem israelischen Pass, nicht wahr, dann konnte ich also darauf warten, wenn ich dann an die Polizei kam, dass der Polizeibeamte von der Passkontrolle aufsprang, nicht wahr, als wenn ich der Generalstabschef wäre von Israel, nicht wahr, Haltung annahm, mich großartig anguckte und weglief. Und da waren die ganzen Reihen der Leute, der Touristen und so weiter, die alle auch durch die Kontrolle kamen, alle guckten und schauten und dachten, Mensch, das ist vielleicht ein Schwerverbrecher oder was weiß ich. Ja, und der lief dann weg zum Kommandanten. Ja, jetzt ist der Pilz da. Ne, und der kam dann, der guckte mich an wie so ein Wundertier, guckte dann meinen Pass und machte dann irgendwie ein Zeichen. Die haben ja unter dem Pult haben die ja eine Tastatur, da geben die Nummern ein und alles. Ne, und da wissen die gleich Bescheid, da scheint dann eine rote Lampe aufzuleuchten oder was weiß ich. Oho, hochgefährlich, nicht wahr? Und aber das ist wirklich so. Und das ist natürlich auch unangenehm, du stehst dann da wie so ein Trottel. Und das hat es gar nicht ausgefressen. Und meine Frau war da dabei. Ich habe das ja immer wieder so über mich ergehen lassen. Der hat dann so ein Zeichen gemacht, der hat dann irgendwas gemacht. Und dann konnte ich also rein ins Land. Aber einmal war dann auch meine Frau dabei und der ist der Kragen geplatzt. Und die spricht nicht so gut Hebräisch wie ich, meine Frau. Und die hat dann also losgelegt mit ganz lauter Stimme. Das ist ja hier wie in Moskau. Nicht wahr, dass man hier Israelis die Art kontrolliert und so weiter und hat da also richtig losgeschimpft und die Leute waren ganz erschrocken und so weiter und dann ist der Kommandant, der Polizeichef dann gekommen mit zwei Orangen, wollte sie betrösten hier mit den zwei Orangen, dann hat sie gesagt, die stecken sich mal an den Hut, ich verzichte auf ihre zwei Orangen, aber seit der Zeit haben die mich dann, der muss dann irgendwas veranlasst haben, seit der Zeit haben sie mich dann also nicht mehr da in dieser Weise behandelt. Also wir haben ja dieses Lied gesungen von der Schmach Christi und so weiter. Also wer wirklich ernst macht mit seinem Glauben, nicht nur im Interim hier so im kleinen Kreis, sondern eben auch nach außen hin, der wird dann merken, was Verfolgung ist. Ne? Und der wird dann natürlich auch auf Feinde stoßen, auf Feinde des Evangeliums, auf Feinde Christi. Aber dem dürfen wir natürlich nicht ausweichen. Wir müssen diese Herausforderung annehmen. Im Übrigen möchte ich viele Grüße aus Israel ausrichten. Dort hört man bereits die Bände ab, die Vorträge. Die haben aus Israel angerufen, ausgezeichnet. Natürlich Leute aus meiner Gemeinde, nicht wahr? Aber das ist also positiv. Die anderen, die hören das natürlich auch ab. Die werden nicht so begeistert sein. Aber was ich hier von mir gebe, ist ja die Wahrheit. Und die Wahrheit muss die Wahrheit bleiben, auch wenn die Juden, wenn das denen auch nicht recht sein mag. Aber darauf können wir ja nun keine Rücksicht nehmen. Wir stehen ja in der Verantwortung vor dem lebendigen Gott. Und das hat ja eine ganz andere Dimension. Und dass Israel immer noch in Nöten ist, hängt ja auch damit konkludent zusammen, weil sie eben ihren Heiland noch immer nicht nur wie ein Nichts behandeln, sondern ihn auch fortgesetzt beleidigen und verachten. Ihr müsst ja auch eines bedenken, nicht wahr? Ich habe jetzt kein Stück Papier, aber wenn meine Kinder dort in die Schule gingen, da haben die mir also ihre Rechenhefte vorgelegt und da sah ich da so ein eigenartiges Zeichen, wo der vertikale Strich nur bis zum Horizontalen ging, aber nicht durchgezogen wurde, wie das bei einem Pluszeichen der Fall ist. Und da sagt jemand, was ist das für ein komisches Zeichen, haben wir noch nie gesehen. Ja, das ist das Pluszeichen. Nicht wahr? Also das geht dann so, nicht wahr? Das, der vertikale, der horizontale Strich und dann nur der vertikale, nur um kein Kreuz zu bilden. Nicht wahr? Auch Fensterkreuze in Israel sind baupolizeilich verboten. Das sind keine Scherze, was ich hier sage. Also ich möchte nur damit auf die Dimension hinweisen, wie weit das geht. Die sind ja irgendwo traumatisiert. Naja, natürlich im Zeichen des Kreuzes, im Namen Jesu Christi sind ja die schrecklich verfolgt worden, allen Jahrhunderten. Die Kirche hält es ja nicht für nötig, mal richtig darüber Buße zu tun. Gut, der Papst Johannes Paul II., der hat da so ein schönes Schreiben da in die Klagemauer gesteckt, als er da mal in Israel war und dachte, jetzt ist die Sache erledigt. Nicht wahr? Das steckt in der Psyche der Juden. Das muss man auf der einen Seite auch verstehen, aber es schmerzt natürlich, was in seinem Namen alles an diesen Menschen angerichtet wurde. Inquisition und was weiß ich. Ne, und dieser jetzige Papst ist ja auch der Präfekt der Glaubenskongregation gewesen, was früher der Großinquisitor gewesen ist. Das Thema lautet heute, wie schon angesagt, das messianische Zeugnis in Israel. Ich möchte einfach hier anfangen mit dem Selbstverständnis der messianischen Juden, die ja in Hebräisch eigentlich Yehudim Meshichim heißen, also messianische Juden. Die haben nicht gern, wenn man von Judenchristen spricht. Nicht wahr? Sie fühlen sich, die Judenchristen, die messianischen Juden oder die Judenchristen, fühlen sich natürlich ihrem Volke Israel zugehörig und möchten lieber messianische Juden bezeichnet werden als Judenchristen. Obwohl es ja die ersten Judenchristen waren, wie Petrus und Paulus, die das Evangelium damals in Israel verkündigt haben. Also alles, was mit Christ und Christus zu tun hat, das ist verpönt und es gibt auch große Diskussionen zunehmend auch unter den judenchristlichen Gemeinden über Jesus, dass er also zwar als Messias anerkannt wird in diesen Kreisen, aber nicht die Gottessohnschaft. Und also die Judenchristen als solche haben auch noch gar keine klare theologische Ausrichtung, so wie wir von der messianischen Bekenntnisgemeinschaft, wir vertreten die paulinische Theologie und zwar die Apologie, nämlich die Rechtfertigung allein aus dem Glauben, ohne den ganzen Firlefanz, wenn ich das mal so sagen darf, nicht wahr, da mit Kippa und wie das hier in dieser Beit Shah Shalom Gemeinde, wenn das jemandem bekannt ist, der Fall ist da mit dem Herrn Pickmann, der da mit Talit, mit Gebetsschal da rumläuft und so weiter, um sich da einen jüdischen Anstrich zu geben. Das ärgert natürlich die Juden, das sagen die Menschen, die spielen da die Juden und sind gar keine und reden von Jesus. Dann soll man die Karten auf den Tisch legen. Und daran hat man sich in Israel gewöhnt, im Verlauf der Zeit, im Verlauf von 3 Jahrzehnten, dass ich also in Israel ganz offen über Jesus schreibe. Es gibt keinen anderen, der das in Israel tut. Leider allerdings nur in Form von Anzeigenkampagnen, die mir einen Haufen Geld gekostet haben. Ich könnte also eine riesige Villa da in Israel stehen haben, ein riesiges Hotel und was weiß ich, wenn ich das Geld dafür verwendet hätte und nicht für Pressekampagnen. Aber mir geht es ja als Menschenfischer um die Menschenseelen in Israel, nicht um da mir schöne Zentren und schöne Gebäude dahin zu stellen. Also von daher sind wir natürlich auf jede Hilfe angewiesen. Also, immerhin, die Judenchristen, sie sind wie die ersten Judenchristen ein integraler Bestandteil des jüdischen Volkes. So verstehen sie sich. Und sie wollen auch gar nicht jetzt in die Nähe der Kirche gebracht werden. Da gibt's auch einen Mann, der heißt Baruch Maoz, das ist ein Lutheraner. Kann ich nicht verstehen, wie ein Pastor in Israel, der Judenchrist ist, sich als Lutheraner ausgibt, wo Luther ja bekanntermaßen ein ganz großer Antisemit gewesen ist, der ja öffentlich zum Mord und Totschlag aufgerufen hat, die Juden umzubringen, wenn ein Jude öffentlich Gott preist und so weiter und so fort. Es gibt einen großen Artikel, den ich in meiner Zeitschrift im BNI geschrieben habe über Martin Luther, die allerdings vergriffen ist, aber wer den haben will, kann man ja fotokopieren. Und das hat die lutherischen Christen hier außerordentlich geärgert und verstört. Da gab es einen Professor Dr. Künneth, der Ehrenpräsident des Theologischen Konvents der Bekennenden Gemeinschaften. Ich hatte nämlich eine Rezension geschrieben über ein Buch, das lautete Der Heilsuniversalismus im Neuen Testament, von einem gewissen Pfarrer Schenk geschrieben. Das war also ein Buch, meine Lieben, ein antisemitisches Machwerk. Und ich habe also dieses Buch rezensiert auf 36 Seiten. Und da ich ja selbst damals dem Theologischen Konvent hier angehörte, und Künneth hat das Buch im Heft der Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium, auch rezensiert, aber natürlich nicht in diesem Umfang wie ich, und hat das als eine sehr gute Arbeit bezeichnet, exegetische Arbeit, und ich kam nun zu ganz anderen Ergebnissen. Und als dann wieder der Konvent stattfindet, der findet immer im Frühjahr und im Herbst, haben die Konventstagung, da habe ich den Künneth, den Herrn Professor Dr. Künneth, der legt ja Wert auf zwei Doktortitel, habe ich ihn darauf angesprochen, haben Sie denn meine Rezension, die hatte er auch gekriegt, haben Sie die auch studiert, haben Sie gelesen? Ich kam zu ganz anderen Ergebnissen als Sie. Darüber will ich nicht sprechen. So hat er da in der Luft rumgefuchtelt. Ich war, also das war, das hat ihn wahrscheinlich tief getroffen. Ich will nur damit sagen, an Jesus und dann auch heute an Israel, da scheiden sich die Geister. Aber da muss man eben einfach, man muss objektiv sein, man muss sich auf die Bibel beziehen, aber man darf auch nicht zurückschrecken. Man muss die Herausforderung annehmen und natürlich in Anführungsstrichen in Feindesland, in Israel, kann das lebensgefährlich sein. Aber meine Lieben, wenn der Heiland sagt, es kann kein Spatz vom Himmel fallen, wenn es euer himmlischer Vater nicht möchte, dann sind wir natürlich darauf angewiesen, wie tragfähig unser Glaube ist. Und dann können wir es auch darauf ankommen lassen, weil es ja auch nicht um unsere Person geht. Ich meine, über mich kann man ja die übelsten Gerüchte verbreiten und so weiter. Das muss ich halt einstecken, da kannst du nichts machen. Aber wenn es um das Werk des Herrn geht, gegen das man angreift, wenn es um die Sache des Herrn geht, da kann ich dann allerdings den Herrn bitten, solche Stimmen verstummen zu lassen. Auf welche Art und Weise er das dann tut, das muss ich dann ihm überlassen. Also ich kenne Fälle, nicht wahr, die ganz übel gehandelt haben, die im nächsten Monat gelähmt wurden. Übernächsten Monat sind die schreiend gestorben. Solche Fälle haben wir also auch gehabt. Nicht wahr? Ich kann Namen nennen, aber da muss ich dann allerdings zur Waffe greifen, den Herrn um Intervention zu bitten. Also das ist eine ganz dramatische Situation. Nun sehen wir uns natürlich in einer Traditionslinie mit den ersten Judenchristen Israels. Ich hatte es ja schon an anderer Stelle gesagt, wir müssen immer daran denken, was würden die anderen Judenchristen von damals, Petrus und Paulus insbesondere, was würden die an unserer Stelle in unserer heutigen Situation getan haben. Die würden auch nichts anderes tun, als was wir tun, nämlich das Evangelium zu verkündigen. Und auch an dem Zeugnis festzuhalten, an dem Credo von Petrus in Apostelgeschichte 4, Vers 10 bis 12, es gibt keinen anderen Namen unter den Himmel dem Menschen gegeben, in den er Seligkeit finden kann, als in Jesus, dem Christus. Und das ist das Bekenntnis, an dem nicht herumzurütteln ist. Wer daran etwas ändert, meine Lieben, der ist nicht aus Christus und nicht von Christus. Der ist ein falscher Prophet. Und so müssen wir das ganz klar sehen und wir müssen auch alles, was wir hören und lesen, nach diesem Maßstab beurteilen. Und wer also dieses Maß nicht erfüllt, da müssen wir ihm das sagen, vorhalten und auch vor einem solchen Prediger warnen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ich hatte es, glaube ich, auch in meinem Gebet gestern gesagt, wie tragisch es ist, dass die Kirche dann später, nachdem sie sich selbstständig gemacht hatte, auch unter Konstantin, schon die Patristen, die Kirchenväter, eine Adversus Judaeus-Tradition entwickelt haben, wonach sie gegenüber allem, was mit dem Judentum zu tun hat, feindlich gegenüber zu stehen. Auch bei Nicäa war das bereits so, dass man auch den Schabbat abgelöst hat mit dem Sonntag, dem Yom Rishon in Hebräisch. Der Sonntag ist ja ein normaler Arbeitstag in Israel, das Yom Rishon. Die Tage, die Wochentage, die werden gezählt mit 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann heißt es im Schabbat, und das ist auch nicht in Ordnung von Herrn Luther, wenn er in den 10 Geboten sagt, du sollst den Feiertag heiligen. Da steht es im Urtext, du sollst den Schabbattag heiligen. Nicht wahr? Aber das sind alles solche Dinge, wo man sich dann eben auch von den judaistischen Wurzeln lösen wollte. Man wollte also hier auch was Neues schaffen. Aber es ist ja wichtig, dass wir uns nach wie vor auf dem israelitischen Boden befinden. Deswegen haben die Juden und meinen die Juden und sagen die Juden, ja, das ist ja eine ganz andere Religion. Denn auf der anderen Seite hat sich der Heiland ja gegenüber den Geboten Gottes und auch der Tradition des jüdischen Volkes verpflichtet gewusst. Nur hat er gesagt, der Mensch ist nicht für den Schabbat geschaffen worden, sondern der Schabbat für den Menschen. Nicht wahr? Also ich kann jetzt hier nicht näher auf all diese Dinge eingehen, denn es geht ja hier um das Thema der Judenchristen. Aber der Heiland ist auf all diese Fragen klar und eindeutig eingegangen. Einige Worte auch, was die Dialogsituation angeht und die Konsequenzen daraus. Ich muss hier auch Zäsuren durchführen, um mit meinem Thema hier durchzukommen. Stichwort Ökumene, auch für Israels Judenchristen, also jüdische Sympathisanten zu Jesus als Mensch, zu denen solche Leute gehören. Sie sind ja zum Teil schon verstorben, wie Shalom Ben-Chorin und Professor Lapide, den ich ja schon gestern erwähnt habe. Solche jüdischen Sympathisanten zu Jesus als Mensch treffen sich heute mit modernistischen Theologen aus dem christlichen Lager. Ein Beispiel dafür war die Resolution der Synode der Rheinischen Kirche vom Januar 1980, wo also der Absolutheitsanspruch Jesu aus Johannes 14, Vers 6, dass das für die Juden hinfort unakzeptabel sei. Da heißt es ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Da hat selbst die Rheinische Kirche erklärt, das ist also für Juden nicht mehr zumutbar. Und dafür haben sie den Dialog gesetzt und die Anerkenntnis des Judentums als gleichberechtigten Gnadenweg. Und so entwickelte man dann auch eine Auschwitz-Theologie, wonach das Volk Israel in Anlehnung zu der rabbinischen Auffassung im Hinblick auf Jesaja Kapitel 53, worüber wir ja schon gehört haben gestern, wo von dem Evet Hashem, dem leidenden Gottesknecht, die Rede ist, wo die Rabbis sagen, nicht wahr, das ist das Volk Israel, der leidende Gottesknecht, und sie hätten also gelitten in der Zerstreuung für ihren Ein-Gott-Glauben, Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, fängt das Glaubensbekenntnis an. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist einer, Echad, und nicht zwei und schon gar nicht drei, im Hinblick auf die Trinitätslehre. Und so haben sie also die Christen die Jüdisch, die Sympathisanten zum Judentum sind, eine Theologie entwickelt, wonach sie eben sagen, dass durch die Shoah, durch Auschwitz, durch den Holocaust die Juden eine eigene Erlösung erwirkt hätten. Ihr seht also, wie man die Heilige Schrift verbiegen kann, so dass es also den Juden quasi angenehm ist. Da brauchen sie sich auch nicht zum Heiland bekehren oder umkehren zu ihm, weil sie ja selbst den Heiland darstellen in ihrer Gesamtheit. Ich sah das hier, wie diffizil die ganze Angelegenheit ist. Und dann stehen wir natürlich als die Gestrigen und als die Sektierer da, die sozusagen der verlängerte Arm der triumphalistischen Kirche in Israel sind. Das wurde auch immer wieder auch in Israel publiziert, wenn ich hier gerade hier auf dieses Buch Shalom für Israel hinweisen darf. Ich war auf Seite 300. Können Sie das auch sehr verkleinert im Original im Hebräischen lesen, aus der Israel großen, aus der Abendzeitung Israel, ist der Ma'ariv. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört, diesen Begriff, der Ma'ariv, also die größte israelische Abendzeitung. Und da schreibt der Shmuel Schnitzer, und die Übersetzung ist natürlich hier auch dabei, das ist Geschichte hier. Das ist schon Fortsetzung der Bibel, es ist Heilsgeschichte. Die Kirche ignoriert das natürlich, wie üblich, wenn es nicht um die Kirche geht, das wird dann ausgeblendet. Nicht wahr? Da schreibt Shmuel Schnitzer als Herausgeber des Ma'ariv, wie er sich ärgert, dass ich in seiner Zeitung vorher eine Anzeige veröffentlichte auf einer ganzen Zeitungsseite. Ich habe meine Worte nicht gezählt, wie viel ich da geschrieben habe, aber der hat sie gezählt. Der kam auf 3000 Worte. 3000 Worte habe ich in der hebräischen Zeitung Ma'ariv geschrieben, und er ärgert sich da hier fürchterlich, nicht wahr, was ich da alles, also eine Zwangsbekehrung, was ich da alles geschrieben hätte, mit der Überschrift hier, Hamishon v'chofesh hadibur, das heißt die Mission und die Redefreiheit. So hat er das also überschrieben, und dann schreibt er also dieser Pilz, also im Hebräischen gibt es kein Ü, da heiße ich Pilz, nicht wahr? Da schreibt er also, was dieser Pilz uns da alles zumutet und so weiter, und führt dann nun die ganzen Schandtaten der Kirche auf im Verlauf der ganzen Geschichte der Zerstreuung Israels und erklärt mich sozusagen als verlängerter Arm der Kirche in Israel. Und ich würde, weil ich auf den Heiland hinweise, mich auch mit den Schandtaten der Kirche identifizieren. Ja, das ist also sehr problematisch. Wie gesagt, das können Sie alles hier nachlesen. Dieses Buch ist natürlich Sprengstoff, nicht wahr? Das hat man gar nicht so gern, dieses Buch hier, Shalom für Israel, weil hier Dinge drinstehen, die die Kirche eigentlich gar nicht wahrhaben will, aus Verlegenheit gegenüber den Juden. Ne, denn die wollen ja natürlich nach dem Holocaust das Verhältnis harmonisieren, auch die Kirche zu dem Volk Israel, zu den Juden, nach dem, was sie alles den Juden angetan haben. Da passt das nicht in das versöhnliche Klima. Und wer ist der Idiot dabei? Entschuldigt, wenn ich das so krass sage, das ist der Heiland. Das ist und bleibt, entschuldigt, wenn ich das sage, in Anführungsstrichen, das ist der Trottel von allem. Er ist der Stein des Anstoßes bis zum heutigen Tage. Und das ist für uns israelische Judenchristen, messianische Juden, ein außerordentliches Ärgernis, nicht wahr? Und diese Schuld und auch das Märtyrerblut von diesen ermordeten Juden auf dem Scheiterhaufen verbrannt und was weiß ich, und diese ganze Hostiengeschichte, Hostienschändung und was weiß ich, dass die also aus ihren Mazzot, die sie da herstellen, da Blut von christlichen Kindern verwandt hätten und lauter so ein Schwachsinn, diese ganzen mittelalterlichen Behauptungen, um eben einen Antisemitismus zu schüren, das schwebt immer noch in der Atmosphäre, das ist immer noch da, ja, und das ist sozusagen traumatisiert. Die lernen ja von Kind auf, Nicht wahr? Wenn du ein Kreuz aus Versehen, ein Kruzifix berührst, musst du dreimal Pfui sagen. Das sind keine Märchen. So werden die Kinder aufgezogen. Ja, und was da in Jahrhunderten gewachsen ist, auch an Antipathie gegenüber der Kirche und des Christentums, das wird ja alles in einem Kamm, über einen Kamm geschert, dass alles abzubauen, das ist menschlich gesehen unmöglich. Nicht wahr? Da kannst du mit dem Vorschlaghammer kommen oder was weiß ich, ja, oder mit dem Nürnberger Trichter. Es geht nicht. Es geht nicht. Da musst du also selbst Knechtsgestalt, Leidensgestalt annehmen. Anders geht es nicht. Um das jetzt mal hier deutlich zu machen. Und da habe ich mich auch immer wieder für die messianischen Juden eingesetzt. Auch darüber gibt es hier ein Kapitel in diesem Buch. Zum Beispiel, messianische Juden sind keine Juden. Alles veröffentlicht in Israels Zeitung. Was habe ich mich für diese messianischen Juden, die ja in ihrem stillen Kämmerlein sind und nicht wagen, in die israelische Öffentlichkeit zu treten, weil sie Angst haben, habe ich mich für diese Leute eingesetzt in Israels Öffentlichkeit. Gedankt hat das mir bis heute noch keiner von denen. Keiner. Hier habe ich auch gehört, dass die Mails verschickt haben, ja nicht hierher zu kommen da von dieser sogenannten Judenchristengemeinde. Da gibt es welche, die fallen mir noch in den Rücken. Also wie gesagt, ich kann dieses Buch hier nur empfehlen. Hier ist auch eine verkleinerte ganze Zeitungsseite aus dem Mari vom 23. Februar 1990, wo da auch einer steht, der hier Leute tauft. Ich taufe ja auch die Leute im Jordan und so weiter. Und dann schreiben sie, haben sie auch im Marif geschrieben. Ich war da. Na, ich will mal eins nach dem anderen machen. Ich will hier sukzessive arbeiten. Naja, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Ne? So ist das, so muss es ja auch eigentlich sein. Also die ökumenische Situation im Allgemeinen, die dem Andersgläubigen in seinem Glauben belässt, so geht man jetzt ja auch gegenüber den Muslimen vor und respektiert seine Eigenheit, seine Kultur und so weiter, sowie die dialogische gegenüber den Juden, die in Wahrheit ein jüdischer Monolog ist, ist aus dem Christen, dass sie daraus sozusagen aus der anderen Kultur nur lernen könnten. Wir haben ja hier Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit und die gibt es ja nun hier auch in Berlin, die gibt es in ganz Deutschland. Nicht wahr? Da sitzen dann die Herrn Pfarrer und was weiß ich, die Theologen, die dabei sind, mit gesenktem Haupt dabei und lassen sich von den Juden belehren. Das ist natürlich ein Etikettenschwindel. Ein ganz übler Etikettenschwindel und hat mit dem Dialog gar nichts zu tun, sondern das ist ein jüdischer Monolog. Ich war mit dem Johannes Gerster, vielleicht habt ihr schon von dem gehört, das ist der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft jetzt. Ich war bei dem in Jerusalem, als er noch bei der Konrad-Adenauer-Stiftung da tätig war in Jerusalem. Da kam ich da zu ihm. Wir hatten ein Meeting gehabt, nicht wahr? Ich musste erstmal so machen, weil das so ein Kettenraucher ist. Musste ich mich in den Gestank da reinsetzen. Er ist ein Dr. HC, aber das HC wird natürlich weggelassen. Früher wurde der Dr. HC nach den Namen gestellt. Heute steht Vornamen und meistens lassen das HC weg, um eben hier als Akademiker zu gelten. Und der begrüßte mich. Ach, Sie sind das, der Israel missionieren will. Zynisch. Zynisch. Ja, mit solchen Leuten, die so voreingenommen sind, ich meine, das finde ich respektlos. Immerhin bin ich Angehörig des Volkes Israel und mich muss mich von so einem Deutschen so anpflaumen lassen. Nicht wahr? Ach, Sie sind es, der Israel missionieren will, wo der Mann ja überhaupt gar keine Ahnung von der Bibel und von der Theologie hat. Das ist eben auch Knechtsweg. Ne? Ja, da musst du auch eventuell damit rechnen, nicht wahr, dass du noch angespuckt wirst und so weiter und dass dir Christen und Kirchentheologen dir noch in den Rücken fallen. Und diese Situation natürlich erschwert den Zeugenstand von uns bekennenden Judenchristen. Unsere Hoffnung liegt allein auf dem Herrn. Ja, ja, aber das merken wir ganz, ganz konkret. Als mein erstes Buch erschienen war, das ja nach einigen Auflagen dann vergriffen war und wurde nicht mehr aufgelegt im Telos Verlag, das auch Brennpunkt Israel hieß, das war in 1979 in der Schweiz erschienen, dieses Buch, wo es dann auch zu der Freundschaft zu dem Verleger Axel Springer kam, der hat das Buch auch gelesen und dann mir dann auch Briefe geschrieben und seine Solidarität bekundet. Aber was Mission angeht, da war er natürlich reserviert, weil er auch Angst hatte vor den Juden. Hat Shalom Ben-Hurim dann einen großen Beitrag veröffentlicht in der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung vom 19.10.1979. Ich nenne genau die Daten, da kann also jeder nachforschen. Und zwar in der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung, die in Düsseldorf erscheint. Es gibt die, das war die einzige jüdische Zeitung jener Tage. Und da hat der Shalom Ben-Hurim auf über eine ganze Zeitungsseite und noch die nächste Seite, auch noch die Hälfte, über meine Person sich ausgelassen, dass ich zum missionarischen Generalangriff auf das Volk Israel übergegangen bin. Generalangriff, missionarisch. Ich habe das als Kompliment schon aufgefasst. Wo doch schon Bischof Klaas und Professor Dr. Kremers, die hat er da aufgeführt, ein bekannter Theologe, doch schon zu ganz anderen Erkenntnissen gekommen sind. Das waren die Modernisten, nicht wahr, die natürlich auch Bischof Klaas sich von jeglicher Mission gegenüber den Juden sich dagegen ausgesprochen hatten. Und ich würde also alte Kamellen aufgreifen und würde also hier nach der Tradition der Kirche sozusagen im Alleingang, weil die Kirche ja sowieso sich zur missionarischen Abstinenz verpflichtet hat, sowohl die evangelische Kirche als auch die katholische Kirche seit Nostra Aetate vom Zweiten Vatikanum entschieden hat, den Juden nicht mehr das Evangelium zu verkündigen, sodass wir israelische Judenchristen das Privileg haben, diese Aufgabe selbst zu übernehmen. Die Kirche hat immer wieder versagt. Sie hat in 2000 Jahren versagt, indem sie Juden zwangsbekehren wollten und gemordet haben, wenn sie sie hatte taufen lassen. Und nun versagt sie erneut, nicht wahr, weil sie eben nun auf die Verkündigung des Evangeliums verzichtet, auch nicht bereit ist, ich habe den Herrn Papst schon ein paar Mal angeschrieben, nicht als heiliger Vater oder seine Heiligkeit, sondern sehr geehrter Herr Papst, ich war für mich nur allein Gott heilig, ich finde das schon anmaßend, sich als Heiligkeit ansprechen zu lassen, der muss ja auch auf die Toilette gehen, was weiß ich alles, nicht wahr, die denken alle, dass sie Törtchen machen, um es mal so zu sagen, von daher wollen wir doch die Dinge mal ins richtige Lot setzen. Aber es ist schon, die könnten ja sagen, hier haben sie einen entsprechenden Geldbetrag, die schwimmen ja im Geld, der hat ja die Banca Vaticana, die haben ja ihre eigene Bank, die haben da Milliarden da drauf, trotzdem machen sie Adveniat immer im Dezember und wollen auch von den Ärmsten der Ärmsten aus der dritten Welt auch noch Geld haben, obwohl sie ja schon so viel Geld haben. Einer ist ja auch umgekommen, der ist ermordet worden in London, einer, der dieser Bank angehört, vielleicht wollte der aus der Schule plaudern, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, Geld haben die genug, die könnten quasi uns Judenchristen damit finanziell unterstützen, ohne deswegen, dass das also in die Öffentlichkeit kommt, damit wir dann unsere Haut sozusagen zum Markte tragen. Für unseren Heiland sind wir dazu bereit, aber nicht mal so weit geht die Erkenntnis. Und meine Lieben, ich kann euch versichern, am jüngsten Tage wird das alles auf den Tisch kommen. Und die müssen mit einer Verklagung rechnen, denn es wird am jüngsten Tage Verkläger geben. Und dann möchte ich nie in der Haut dieser Päpste und Kirchenfürsten und so weiter stecken. Oder solchen, die uns das Leben schwer gemacht haben. Ja, da gibt's dann auch dieser Ben-Gurion war ja doch sehr populär, nicht wahr? Ich habe natürlich dagegen protestiert, denn dieser Artikel da in der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung, der war auch zeitgleich erschienen in der Hadashot Israel, das ist eine deutschsprachige Zeitung in Israel, die heute nur noch rudimentär existiert. Die haben die deutschen Juden gelesen, weil die Schwierigkeiten haben, Hebräisch zu erlernen. Da hatten sie eine eigene deutschsprachige Zeitung in Israel. Und da hat der Shalom Ben-Gurion immer geschrieben. Und gleichzeitig ist, wie gesagt, in der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeit als auch in Israel dieses Pamphlet, dieser Artikel gegen meine Person veröffentlicht worden. Und ich wollte natürlich die Dinge klarstellen, was da mir an den Kopf geworfen worden ist. Und habe das an die Redaktion geschrieben, sowohl hier in Düsseldorf als auch nach Israel, Frau Alice Schwarz, so hieß die Chefredakteurin da, um die Dinge richtig zu stellen, was es geht. 6 Seiten habe ich da hingeschrieben und bat um Veröffentlichung. Da haben die mir zurückgeschrieben, das wäre meine persönliche Meinung, das wäre wären sie nicht verpflichtet zu veröffentlichen. Ich hätte mich natürlich an den deutschen Presserat wenden können und Beschwerde einlegen können und dann wäre es noch mehr in die Öffentlichkeit gekommen, dann hätte das vielleicht noch zu einem Antisemitismus geführt und da habe ich dann darauf verzichtet. Aber der Leidtragende ist dann natürlich der Heiland, das ist keine Frage. Aber so geht man dann mit einem um. Die können ruhig meinen Namen da veröffentlichen und mich da bezichtigen als der gefährlichste Missionar Israels. Ne, und ich darf mich nicht dazu äußern. Ich meine, so geht es natürlich auch nicht. Ja, und dann natürlich diese These, von der ich schon sprach, auch von Martin Buber abgekupfert, der Ben-Gurion, ich war der Glaube von Jesus eint uns. Na, dann hören die Christen das und sind ganz begeistert, wenn aus jüdischem Munde eine solche Äußerung kommt. Aber sie vermissen oder sie überhören dann den Nebensatz, der Glaube an ihn allerdings trennt uns. Nicht wahr? Also mit solchen Spitzfindigkeiten sind so manche Christen schon aufs Kreuz gelegt worden. Ich meine, es kommt ja gerade auf diesen Glauben an ihn, kommt es ja gerade an. Und Ben-Gurion, der hat mir auch geschrieben, persönlich mit seiner Schnörkelschrift, nicht wahr? Ja, also mit einem fundamentalistischen Besserwisser, wie Sie es sind, kann man ja nicht diskutieren. War er mir geschrieben, der Herr Ben-Gurion. Da kann ich nur sagen, das Wort Gottes ist imperativ und kein Diskussionspapier, meine Lieben. Das muss ja auch Herr Ben-Gurion schreiben. Haben wir nicht genug gelitten dafür, dass wir den Heiland verworfen haben? Dass wir unseren Tempel verloren haben und aus der geliebten Heimat rausgeschmissen worden sind, wo Gott uns ja dieses Land gegeben hat. Aber er hat ja gesagt, ich gebe das Land dem ich es geben will. Er hatte Israel gewarnt, der hat sie ja schon mal rausgeschmissen, nicht wahr? Babylonische Gefangenschaft zum Beispiel, ne? Deportation ist ja nichts Neues, nicht wahr? Ist nicht nur eine Erfindung von Adolf Hitler. Aber sie haben nichts daraus gelernt. Auch das Nordteil Israel ist dadurch bis heute im Grunde genommen verloren gegangen. Die 10-Stämme-Geschichte. Und von daher muss man diese Lektion lernen. Und dazu ist man nicht bereit. Und wir wollen ja auch in Israel nicht, dass ein nochmaliger Holocaust stattfindet und diesmal im Lande Israel. Das habe ich auch schon geschrieben und auch schon veröffentlicht. Und bei der Frühjahrstagung des Theologischen Konvents der Bekennenden Gemeinschaften in der EKD 1980, Frühjahrstagung, war ich auch als Referent eingeladen und zum ersten Mal wurde dann in einem Kirchenpapier auf die Existenz von messianischen Juden hingewiesen, in der Ziffer Nummer 8, und zur Solidarität zu ihnen aufgerufen. Ich habe daran mitgearbeitet, an diesem Resolutionspapier, aber meine Lieben, dieser Aufruf hatte, wie das habe ich auch diesen, ich will den Namen nicht nennen hier, dem Konventspräsidenten, nicht wahr, auch immer wieder zum Vorwurf gemacht, dass die Resolutionen erarbeiten, die dann in der Schublade verschwinden. Da werden Arbeitsgruppen gebildet und da wird diskutiert und so weiter. Und da gibt es ein Generalthema, so arbeitet ein Konvent, nicht wahr? Und da gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, die sich alle auf dieses Generalthema konzentrieren, aus verschiedenen Sichtweisen und so weiter, Missionsausschuss und so weiter. Und dann wird also eine Gesamtresolution erarbeitet, die wird dann dem Plenum vorgetragen und wird dann abgestimmt, nicht wahr? Und dann steht also eine solche Resolution und da wird höchstens mal in IDEA, da in diesem Informationsdienst der Evangelischen Allianz, vielleicht mal auszugsweise daraus zitiert, aber nicht mal der evangelische Pressedienst berichtet über solche Resolutionspapiere an dieses Konvents, der auch schon sich sehr zurückentwickelt hat bis zum heutigen Tage. Und damit hat es sich. Das muss man doch dann umsetzen, wenn man zur Resolution kommt, wenn man was erarbeitet hat. Das ist doch eine Zielvorgabe, die man dann schließlich umsetzen muss in die Tat. Denn was nützt es, wenn das auf dem Papier steht und solche Lippenbekenntnisse, das habe ich dann 1996 wieder erlebt, worauf ich noch zu sprechen komme beim 6. Europäischen Bekenntniskongress, wo ich da auch das Vergnügen hatte, als Plenarreferent zu sprechen und auch eine eigene Resolution vorbereitet hatte, die dann auch angenommen wurde, auch wieder mit Absichtserklärung, wo gar nicht dabei rauskam. Ich meine, wir werden doch an unseren eigenen Worten gemessen. Und das sind Professoren, das sind Volltheologen und so weiter, die machen sich doch da was vor. Die würden doch ihre Haut nicht zum Markte tragen, die sitzen da bequem in ihrem Sessel, in ihrer Studierstube, nicht wahr, und damit hat sie's. Nein, die soll alle an die Front. Ich meine, nichts gegen Herrn Barzani mit seinem Pro-Christ. Na, wenn ich weiß, hier sitzen nur Christen und das alles schön mit Scheinwerfern und so weiter, da kann ich den Mund voll nehmen. Der soll mal in nichtchristliche Länder gehen und dem mal hier sagen, hier, an Jesus Christus entscheidet sich euer ewiges Leben. Das sind sie aber nicht. Denn dann könnte es knüppelhart kommen. Da könnte auch einer eine Pistole ziehen, nicht wahr, und die abknallen. Was glaubt ihr, wie viel Morddrohung ich schon einkassiert habe? Der Herr weiß es. Da gab es welche, die haben ja geschrieben, natürlich immer anonym, dass sie mir den Krebs wünschen. Da hat einer die Frechheit gehabt, hat sogar seinen Samen reingesteckt in unsere Pressekampagne, wie sie in der Zeitung erschien, zusammengefallen, seinen Samen und zurückgeschickt an uns. Und meine Sekretärin hat diese Sauerei da aufgemacht. Ne? Das nächste Mal habe ich in die Zeitung geschrieben, der Schreiber, der seinen Samen uns geschickt hat, der soll den gefälligst für sich behalten. Nicht wahr? Das habe ich gemacht. Der hat nichts mehr geschickt. Das sind keine Märchen, was ich hier sage. Der Herr ist mein Zeuge. Ich meine, der Herr schenkt die Vollmacht und die Kraft und auch die Glaubenssicherheit. Und deswegen findet auch die Veranstaltung hier statt. Schade, dass es hier noch leere Stühle gibt. Nicht wahr? Aber ich will den Christen und ich will euch auch Mut machen. Es kann euch kein Haar auf den Haupt gekrümmt werden, wenn es der Herr nicht zulässt. Nur wir müssen es wagen, auch in feindes Land. Und wenn wir auch Amen sagen, dann müssen wir auch das entsprechend tun. Ja? Also meine Lieben, weitere Inhalte zum Auftrag und Dienst der messianischen Juden, das ist den zunehmenden Glaubensabfall unter den sogenannten christlichen Nationen, und dem Unverstand im eigenen Volk stellen wir die Heils- und Friedensbotschaft Jeschuas als das von Gott eingesetzte Heilsangebot entgegen, weil es keine andere Alternative gibt. Und das ist unabhängig auch von der Schuld und von der Versündigung der Kirche in 2000 Jahren. Es ist unabhängig davon. Es ist ungeheuerlich, dass man immer wieder versucht, die Schuld daran. Auch jetzt ist es eine Neuverschuldung, wenn man den Juden das Evangelium vorenthält, weil es immer den Eindruck macht, der Heiland ist schuld an allem, obwohl er niemals zu Mord und Totschlag aufgerufen hat. Wenn der hier erscheinen würde, der Heiland, der würde sich das Gewand zerreißen, was man falsch machen konnte in 2000 Jahren, das hat man falsch gemacht. Denn er hat zum Dienen aufgerufen. Er hat gesagt, wer ist der Größte im Himmelreich, der unter euch der größte Diener ist? Aber wenn man eine Kirche gründet, eine Kirche schafft, wie ab Konstantin, nicht wahr, die ein Bündnis zwischen Thron und Altar eingeht und sich verbündet mit den Politikern und Königen und Kaiser einsetzt, damit hat sie sich beschmutzt, selbst beschmutzt. Da hält man sich zurück. Sondern soll sich auf seinen Dienst als Mission für Mission und Evangelienverkündigung konzentrieren und ausschließlich darauf. Und das hat die Kirche eben nicht getan. Das ist das Schlimme. Außer Napoleon, der hat dem die Krone aus der Hand genommen, sich selbst auf den Kopf gesetzt. Aber sonst hat der Papst das immer getan. Und das ist schrecklich. Nein, mit der Welt kann man sich leider nur beschmutzen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen, das hat der Heiland auch gesagt. Wir sollen nicht das Wohlwollen der Welt suchen, meine Lieben. Wir dürfen darauf keine Rücksicht nehmen, sonst sind wir nicht einsetzbar für den Herrn. Und ich hatte ja auch schon auf die Amtsbezeichnung hingewiesen, auf den Heiland in Jesaja 9, Vers 5, dass er eben allein von Gott eingesetzt ist als der wunderbare Ratgeber und dass er der ist, wo es heißt in Abiat, mein Vater ist ewig, also diese innige Beziehung zum Vater hat und dass er der Held Gottes ist, weil er eben den schmachvollen Weg zum Kreuz gegangen ist und dass er allein für den Frieden zwischen Gott und dem sündigen Menschen und letztendlich auch für den Weltfrieden verantwortlich ist. Und kein anderer. Und das ist das Ärgernis in dieser Welt. Mehr und mehr auch unter den sogenannten Kirchen und Christen. Es geht darum, die Reihen der messianischen Juden in Israel und im Ausland zu schließen. Schon allein diese Absicht ist schier unmöglich zu schaffen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass nach Offenbarung 7, Vers 4 noch 144.000 Juden zum messianischen Glauben finden sollen. Ihr kennt ja die Stelle in Offenbarung 7, Vers 4. 144.000, bevor der Heiland wiederkommt. Und das ist schwer genug. Ich habe auch den Moshe Rosen angeschrieben, der da in San Francisco sitzt. Nicht wahr? Der Vorsitzende von Jews for Jesus, Juden für Jesus, vielleicht schon mal gehört. Nicht wahr? Er soll doch die Juden, Christen in Amerika dazu animieren, dass sie nach Israel einwandern, um unser Kontingent in Israel zu stärken. Der hat mir nie mehr geantwortet. Die bleiben lieber bei den Fleischtöpfen Ägyptens, im übertragenen Sinne. Da geht es ihnen besser. Da ist auch kein Krieg und da müssen sie auch in die Armee und so weiter. Ne? Könnte also bleihaltig die Luft sein und dann vor allem, wenn du dann von Jesus sprichst, dann fliegen die gleich wieder raus. Wir haben uns auch im Auto unterhalten, auch ein Bruder aus der Schweiz, der hier großartig geschrieben hat in seiner Schrift über meine Person und hat das auch an die israelische Botschaft geschrieben, so in dem Sinne, nicht wahr? Der Moshe Pilz, der ist in Israel und haut da auf die Pauke und schreibt da in die Zeitung. Und ich und mein Antrag, ich bin Jude, ich habe die Unterlagen, nicht wahr? Wird abgelehnt, nur weil ich an Jesus glaube. Das bringt vielleicht die Behörden in große Verlegenheit. Und das war bei mir auch nicht so einfach. Ich hatte ja Ben Gurion, es wurde ja hier gesagt, angeschrieben, schon 1962. um den Ministerpräsidenten Israels und den Gründer Israels darauf hinzuweisen, auf die besondere Stellung Israels im Heilsplan Gottes. Denn die Staatsgründung Israels im Jahr 1948 ist ja kein Zufallsgeschehen. Man kann sagen, so schnell hat Gott noch nie reagiert. Nach 3 Jahren, Holocaust 45, 3 Jahre, 48, nur 3 Jahre, so schnell hat Gott noch nie reagiert. Und hat dann auch die Schreie der Menschen in den Gaskammern gehört und der Kinder und so weiter. Der hat das gehört, glaubt mir, das war nicht leicht für den Herrn, das zuzuschauen und zu hören, wie sein eigenes Volk wie Ungeziefer beseitigt worden ist. Und er hat es zugelassen, schließlich in seiner Barmherzigkeit, dass 3 Jahre später bereits dieser Staat Israel gegründet werden konnte. Ja, aber dabei dürfen wir natürlich nicht stehen bleiben. Und deswegen hatte ich auch Ben-Gurion geschrieben, der ja ein Atheist und ein Sozialist war. Er hieß ja früher Grün. Ich hätte meinen Namen auch hebraisieren können. Der kam aus Russland, der Ben-Gurion. Und der war also der erste Ministerpräsident Israels. Und den habe ich darauf hingewiesen in Briefen, ich war, welche besondere Stellung Israels hat im Heilsplan. Ich habe nicht zurückgehalten, habe ihm da von Jesus geschrieben und dass Israel umkehren muss. Damals schon. Der hätte mich natürlich auf eine schwarze Liste setzen können, sagen, wenn dieser Pilz kommt, dann kommt er gar nicht erst rein ins Land. Nein, aber Ben-Gurion hat einen Bibelkreis gegründet. Er hat nachgedacht. Er hat einen Bibelkreis in Steboka, wo die Frau Merkel da jetzt auch gewesen war, an seiner Grabstätte. Ja, da war er damals schon, da hatte ich auch hingeschrieben, und da hat er auch seinen Bibelkreis gegründet. Und diese Tradition führt jetzt Shimon Peres fort, der jetzige Staatspräsident Israels, der ja schon vor Jahren bei mir die Bibel mit dem Neuen Testament angefordert hatte. Das sind doch positive Zeichen. Wenn solche Leute sich mit der Bibel beschäftigen, ich wünschte mir, dass vielleicht im Bundestag da auch einige darüber nachdenken und sie vielleicht auch mal mit der Bibel beschäftigen. Die haben ja da auch so einen Raum da, so eine Art Andachtsraum, aber da ist kein Kreuz drin, da kann also jeder rein, da kann auch ein Moslem rein und da zu seinem Allah beten. Ich weiß aber nicht, ob das nach Mekka ausgerichtet ist. Nein, wir haben Flagge zu zeigen. Und nur so stehen oder fallen wir vor dem Herrn. Es gibt da gar keine andere Alternative. Aber Allianzbildung scheiterten von Judenchristen oder judenchristlichen Gemeinden immer wieder in Israel. Schon 1977 habe ich die paar judenchristlichen Gemeindeleiter, die es da gab, so eine Handvoll, alle aufgesucht und gesagt, Mensch, wir müssen zu einer Einheit kommen und wir müssen zu einer öffentlichen Veranstaltung abhalten und unser Anliegen vortragen. Wir als Israelis, das hat natürlich eine ganz andere Bedeutung, weil wir eben selbst Angehörige dieses Volkes sind. Oh, Nein, du bringst uns ja noch alle in größte Schwierigkeiten mit deiner Öffentlichkeitsarbeit, dass du die Öffentlichkeit suchst, nicht wahr? Ach Mensch, dann kriegen wir Bombenanschläge hier und so weiter. Nein, geh du deinen Weg und wir gehen unseren Weg. So lautete die Antwort. Das ist natürlich schmerzhaft und so kam es ja dann am 15. Juli 1978 dann zu unserem Glaubens- und Begegnungszentrum, damals zunächst in Ramat HaSharon, auch bei Tel Aviv, später dann in Herzliya, jetzt sind wir direkt in Tel Aviv in der Stadt. Aus dieser Notwendigkeit heraus, auch wenn andere Nein sagen, meine Lieben, dann haben wir zu handeln. Wir dürfen uns nicht durch Fleisch und Blut auf einen anderen Weg führen lassen. Das hat auch der Hiob gemerkt mit seinen tollen Freunden, die er da gehabt hat, die ihn schlecht beraten hatten. Nein, wir müssen uns dann wirklich an den Herrn selbst wenden. Das ist das Entscheidende. Und dabei sind natürlich die Zielgruppen, die wir haben, eine geistliche Heimat für bekenntnisbereite messianische Juden zu bilden, Und dabei natürlich auch Findung einer gemeinsamen theologischen Basis, und zwar im Sinne der paulinischen Apologie, und Diskussion mit Inhalten wie zwischen Petrus und Paulus, wie wir es im Galaterbrief her wissen, die waren sich ja auch nicht so ganz einig. Paulus war eigentlich derjenige, der wirklich sagte hier, wir wollen uns lösen von dem Joch des Gesetzes, sondern wir sind allein gerechtfertigt aus dem Glauben, was wir ja als die Rechtfertigungslehre bezeichnen. Das hatte ja auch Luther aufgegriffen, im Gegensatz zur katholischen Kirche, die sagte, tu Gutes, damit du dir damit das Himmelreich verdienst. Das ist also die Werksgerechtigkeit, theologisch ausgedrückt, die natürlich nicht der neutestamentlichen Botschaft entspricht. Also wie gesagt, da gab es zwischen Petrus und Paulus und vor allem Jakobus. Jakobus stand dem Judentum näher allerdings als Paulus, obwohl Paulus ein ausgebildeter Theologe war. Er war ja immerhin ein Pharisäer gewesen und aus dieser Überzeugung heraus wurde er auch vom Sanhedrin, vom Hohen Rat beauftragt, die Judenchristen zu jagen und zu verfolgen und zu beseitigen und zu vernichten. Also Paulus hat Blut an den Händen gehabt. Meine Lieben, war ein Mörder, schwer zu verstehen. Und trotzdem hat sich der Heiland ihm auf dem Weg nach Damaskus in den Weg gestellt und ihm gesagt, das wird dir schwerfallen, hier gegen mich anzukämpfen. Und dann war er blind, der liebe Paulus, dann war er gar nichts mehr. Das ist eine Gnade, die ihm eigentlich nicht zugestanden hatte. Aber so gnädig kann der Herr sein. Und er hat ihn zum Werkzeug gemacht, einem grandiosen Werkzeug, den Paulus. Aber er litt ein ganzes Leben lang, dass er doch nicht die Akzeptanz hatte wie die Apostel in Jerusalem. Ja, und das führte, wie gesagt, dann schließlich zu unserer Initiative, ein eigenes Glaubens- und Begegnungszentrum zu schaffen. Und diese Zielgruppe, die wir uns dann geschaffen haben, und ich sprach vom Galaterbrief, Frage nach der Beobachtung der Tora. Die Tora ist der Pentateuch, das sind die fünf Bücher Mose, auf die sich die orthodoxen Juden und die Juden überhaupt immer wieder beziehen, und auf die Stellung Jeschuas als Erfüller und als Erfüllung der Tora, also sozusagen eine messianische Theologie zu entwickeln, weil der Dogmatismus der Kirche natürlich uns israelische messianische Juden nichts angeht. Wir können hier nicht mit Marienologie, mit Heiligenkult, mit Transsubstantiation, mit Eucharistie und so weiter da in Israel aufwarten. Nicht wahr? Das ist unvereinbar mit dem Neuen Testament. Das sind alles Dinge, die die katholische Kirche eingeführt hat, wobei die Juden sagen, was sind denn das für Menschen, die trinken das Blut ihres Heilands, nicht wahr, und essen sein Fleisch in Form der Oblade, nicht wahr? Das ist ja wirklich in der katholischen Kirche so, dass sie sein Blut und sein Fleisch essen. Nicht wahr, wo der Paulus sagt, wir werden nicht unrein von dem, was wir zu uns nehmen. Das geht seinen natürlichen Gang dann raus durch den Colon Ascendens, Colon Transversum und Colon Descendens. Ich sage es lieber auf Latein. Nicht wahr? Das ist der Dickdarm, der aufsteigende, querliegende und absteigende Dickdarm. Nicht wahr? Also der Mensch wird unrein von dem, was aus seinem Munde herauskommt. Ja, also das ist ja ein Gedächtnismahl, das Abendmahl. Das sollen wir also halten, um uns immer wieder vor Augen zu führen, dass er sein Leben und sein Blut für uns eingesetzt hat. Und dann haben wir am 29. November 1980 die Messianische Bekenntnisgemeinschaft gegründet mit anderen Judenchristen, die eben das Format hatten, eine Grundsatzerklärung zu verabschieden. Die Grundsatzerklärung, die liegt auch auf dem Tisch dort. Da können Sie das alles nachlesen, was unsere Zielsetzung da ist und wie wir das verstehen, auch das orthodoxe Judentum. Und wir haben natürlich auch mehrere Hausbibelkreise in Israel. Vor allem brisant ist der Bibelkreis in Ashkelon, wo ich jetzt auch Bibelstunde gehalten habe, in all den Jahren, auch unter der Gefahr, dass wir von Qassam-Raketen aus dem Gazastreifen beschossen werden. Aber ich hatte das ja 1991 ja auch erlebt, als der Saddam Hussein seine Scud-Raketen von Bagdad nach Israel geschossen hat. Wir sind im Esor Aleph. Esor Aleph ist der gefährdetste Bereich in Israel. Das ist Großraum Tel Aviv. Da hat er also ganz gezielt seine Raketen hingeschossen. Nur Gott sei Dank, als ich dann im Lande war, sind die Dinger dann immer in die Wüste Negev geplumpst, da in den Sand hinein. Ja, also auch das sind deutliche Zeichen, dass der Herr uns auch bewahren kann. Und da sind Israelis, sogar Lehrer, ins Ausland gefahren, um sich in Sicherheit zu bringen. Und viele sind nach Jerusalem gefahren, zu ihren Verwandten, raus aus Tel Aviv, aus dem Großraum, weil der Saddam Hussein seine Raketen nicht nach Jerusalem abgeschossen hat, um nicht vielleicht zufällig die Oma oder die El-Aqsa-Moschee zu treffen. Das hätte ja einen Aufschrei gegeben, nicht wahr? Und um das zu vermeiden, hat er eben immer wieder Tel Aviv als Ziel angegeben. Aber da standen auch schon die Palästinenser auf ihren Flachdächern und haben die Raketen da fliegen sehen, haben applaudiert, haben sich gefreut. Da kriegen die schon wieder eine Rakete auf den Kopf. Und das konnte ja auch jedes Mal auch eine chemische oder auch eine biologische, mit Kampfstoffen versehene Rakete sein. Deswegen ist man, wenn die eingeschlagen ist, sind die also vor sich mit Gasmasken und so an die herangegangen, um festzustellen, ob das vielleicht unkonventioneller Kampfstoff gewesen ist. Aber er hat also nur Raketen geschickt, obwohl er ja Giftgas hatte, hatte er ja gegen die Kurden eingesetzt, hatte er ja immerhin 5000 Kurden damit umgebracht. Also es war kein Heimchen der Saddam Hussein, weil man dann später auch der Powell, der amerikanische Verteidigungsminister, behauptet hat, der hätte gar keine nicht konventionellen Waffen besessen. Die hat er natürlich besessen. Die hat er auch gegen den Iran eingesetzt in dem 7-jährigen Krieg gegen Teheran. Also ihr seht, was sind das für Leute? Und das sind hohe Militärs, die so einen Quatsch erzählen. Ja, wir haben also natürlich aufgrund meiner Veröffentlichung in den Zeitungen, wo wir auch einen Coupon veröffentlichen, wo die Leute sich dann eintragen können, um eben die Bibel, die ganze Bibel mit dem Neuen Testament zu bekommen und auch Literatur aus unserem Hause, wie auch das Buch Berufe und Zukunft des Volkes Israel, das gibt es auch in Hebräisch, nicht wahr, bei uns kostenlos anzufordern, wir verlangen kein Geld dafür. Und da haben wir also natürlich viele Anschriften kollektioniert, wie keine andere Gemeinde natürlich, das versteht sich ja im Laufe der vielen Jahre. Und diese Leute haben wir natürlich auch eingeladen zu öffentlichen Veranstaltungen und so weiter und haben dann daraus eben eine Gemeinde gebildet. Und das waren dann immerhin so 847 hebräische Israelis und 2882 russischsprachige Israelis, also so an die 4000 Israelis. Aber wir können die ganzen Leute natürlich nie einladen zu unseren Schabbat-Gottesdiensten, weil unsere Räumlichkeiten viel zu klein sind. Wir müssen dann eben auch durch Rundbriefe und theologische Beiträge die Verbindung zu den anderen Geschwistern halten und dann auch im Turnus die einen einladen und dann wieder andere Leute einladen und so weiter. Also es ist sehr mühsam, da diese Notwendigkeit, wenn man das bedenkt, welche Möglichkeiten da bestehen eigentlich, ist aber auch eine finanzielle Frage. Wir haben kein Geld, um eine eigene Immobilie uns anzuschaffen, um dann eben die Leute entsprechend empfangen und auch geistlich begleiten zu können. Aber das ist die eine Seite, die judenchristliche Seite, um die es uns gehen muss, natürlich um die Glaubensgeschwister, auch wenn du da keinen Dank dafür bekommst, weil sie natürlich Angst haben vor den Behörden. Aber ich komme auch noch weiterhin dazu. Und das andere Ziel ist natürlich, das jüdische Volk in seiner Gesamtheit, nämlich das jüdische Volk zur Umkehr zu dem Messias Jeshua aufzurufen. Denn ohne diese Umkehr, das heißt Hashiva auf Hebräisch, Umkehr, nicht Bekehrung, das hat der Luther alles mit Bekehrung übersetzt. Das Wort Bekehren hat ja keinen Sinn, nicht wahr? Aber Umkehr, wissen wir, dass wir zu etwas umkehren müssen. Das heißt, ich will es näher erläutern, betrifft nicht nur die Juden, sondern betrifft jeden Menschen. Denn jeder Mensch hat eine Urberufung. Die Urberufung eines jeden Menschen besteht darin, einmal das Reich Gottes zu ererben. Und wenn Menschen nur für sich leben, ohne an ihre Urberufung zu denken, haben sie ihr Leben vorbeigelebt, am Sinn, am Inhalt ihres Lebens vorbeigelebt. Nicht wahr? Und deswegen ist eine Umkehr notwendig, damit sie schließlich und letztendlich wissen, für was sie geboren sind und was ihre Bestimmung ist. Und diese Bestimmung ist eine metaphysische. Diese Bestimmung ist eben, das ewige Leben aus der Hand Gottes zu erhalten. Und das betrifft natürlich Israel in ganz besonderer Weise, denn Israel soll ja Missionsvolk für alle Völker werden. Das hat er auch unserem Vater Abraham gesagt: Ich will aus dir ein Mamlechet Kohanim, heißt das auf Hebräisch, ein Königreich von Priestern erwecken. Das kann man bei 1. Mose 12, Vers 3 nachlesen und aber auch in 2. Mose 19, Vers 6, und nur um diese zwei Stellen zu nennen. Das ist der Auftrag Israels. Und sie kapieren es bis heute nicht, weil sie sich nur partikular verstehen. Nicht wahr? Sie verstehen sich und definieren sich, und es wird ja dann auch, weil es aufgenommen wird, kann man das also auch, was ich hier sage, in Israel hören. Und ich wurde ja auch heute schon von Israel angerufen, dass man das bereits abhört, was ich hier an dieser Stelle und von dieser Stelle auf der Erde, muss ich schon sagen, hier von mir gebe. Das werden die Juden jetzt abhören in den nächsten Tagen. Und das ist auch gut so. Sehr gut. Das ist der hohe Auftrag, den Israel noch nicht verstanden hat. Das ist natürlich immer die Gefahr, und das betrifft auch das Individuum, auch den einzelnen Christen. Ach, ich bin ja erwählt, ich bin das Eigentum Jesu. Aber das ist ein partikularistisches Denken. Darin dürfen wir uns nicht erschöpfen. Denn wir dürfen den Geist Gottes nicht privatisieren, nicht vereinnahmen, sondern wir kriegen den Geist Gottes, um ein Licht zu sein in der Welt und um Salz zu sein in der Welt, um dieses Licht weiterzugeben und auch anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, das ewige Leben zu ererben. Und Israel steht immer noch, ich sage es an anderer Stelle, steht symptomatisch für den fleischlich denkenden Menschen. Leider, bedauerlicherweise. Sie verstehen sich partikularistisch, und das implizit dadurch, dass sie sich als Amskula, als erwähltes Volk verstehen. Ist ja schön, wenn ich bin erwählt. Ne? Aber das heißt ja nicht, und so verstehen es die Juden, wir sind das beste Volk der Welt. Wir sind nicht nur die Schlauesten, weil wir den meisten Nobelpreisträger vorgebracht haben. Wir sind erwählt, und die anderen sind die Goyim. Goyim, den Terminus Goyim, den hat der Luther immer mit Heiden übersetzt. Das wollen natürlich die Juden nicht so gern haben, das ist dann zu penetrant. Ich war da, sagen sie, ja, das sind die Nicht-Juden gemeint, aber sie sind natürlich in Anführungsstrichen die Untermenschen. Die gehören nicht dem erwählten Volk an. Wir sind das erwählte Volk. Aber was hat diese Erwählung, was hat es mit dieser Erwählung auf sich? Solange sie sich nur selbst so definieren, Gott will ja, dass Israel das universale Missionsvolk werden soll. Dass sie unter alle Völker gehen, dass es nicht nur einen Paulus gibt, sondern dass das ganze Volk das Heil in Yeshua Mashiach, in dem Messias Jesus verkündigt. Das ist das Ziel, das sich Gott gesetzt hat. Das haben sie bis heute noch gar nicht verstanden. Und da quälen sich dahin und so weiter und denken da hier mit der Kraft unseres eigenen Armes, werden wir jetzt einen Shalom, einen Frieden endlich zustande zu bringen. Nein, meine, wenn die Herren Juden hier säßen, würde ich sagen, nee, so geht das nicht. So funktioniert das nicht. Denn was wir tun, muss dem Heile Gottes dienen. Und vor allem seinen leidenden Gottesknecht. Und das ist natürlich eine Botschaft, nicht wahr? Das ist eine Kröte im Hals von den Herren Juden. Anstatt froh und glücklich zu sein, da müssen sie natürlich zugeben, dass sie sich 2000 Jahre geirrt haben. Weil diese Kraft bringen sie nicht auf. Das wäre natürlich Größe, wenn auf einmal in Israel die Fahne hochhalten und sagen, wir haben uns 2000 Jahre geirrt. Wir danken unserem ewigen Gott, dass er uns seinen Sohn und Messias Israels geschickt hat, an den ja immerhin 1,8 Milliarden Menschen auf der Erde glauben. Nur wir, aus dem Volk, der gekommen ist, nur wir verachten ihn. Das macht keinen guten Eindruck. Was glaubt ihr, was da für eine Bewegung durch die Welt ginge, wenn Israel auf einmal an seinen Heiland glauben würde? Da ist der Arafat klüger gewesen. Der sprach, der sagte, Jesus, obwohl er Moslem ist, Jesus war der erste Palästinenser. Der hat ihn vereinnahmt. Und die Juden, die haben ein dummes Gesicht dabei gemacht. Da gab es Karikaturen, da war der Jesus mit einer Kefir drauf, am Kreuz. Ne? Jawohl. Und so versuchen sie sich jetzt auch in die Rolle Israel zu stellen. Wir sind Verfolgte, wir sind der kleine David und Israel ist jetzt der Goliath geworden. Das ist ein böses Rollenspiel. Weiter. Unsere erste öffentliche Veranstaltung haben wir am 24.11.1981 abgehalten. Meine Lieben, meine Brüder, die haben mir, wie ich sagte, wir müssen in die Öffentlichkeit. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen uns überwinden. Wie der Petrus, die hatten ja damals, nachdem der Heiland ja dann in den Himmel entrückt wurde, da haben sie sich zurückgezogen. Ne, der hat ihnen gesagt, also ihr wisst ja, nicht wahr, Apostelgeschichte 1, Vers 6, sagte ich ja schon, nicht wahr, das ist euch nicht offenbart, wann es wieder ein Reich Israel gibt. Er sagte nur, ich fürchte, ich bin mit euch alle Tage, Taufbefehl, alle Tage bis an der Weltende. Und dann war er weg, nicht wahr. Und dann saßen die da, nun, da saßen sie da. Da sind nach Jerusalem, haben sich in schönen Raum verschanzt, haben den Riegel von innen zugemacht, nicht wahr, und haben gebetet und was weiß ich. Aber sie haben Angst gehabt. Menschlich verständlich, haben Angst gehabt. Erst als der Geist Gottes dann über sie kam, dann ist der Petrus über sich selbst, er, der dreimal den Heiland ja verleugnet hatte, über sich selbst hinausgewachsen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes erst. Der Heiland hat ja von dem Tröster gesprochen und so weiter, das hat er ja auch eingehalten. Aber menschlich gesehen hatten sie Angst und haben sich verriegelt, haben auch partikularistisch gedacht. Ja, wir sind jetzt nun das neue Israel, nicht wahr? Aber was machen wir jetzt mit unseren Volksgenossen? Und so war auch für uns die Frage nun in dem neuen Israel, was machen wir mit unserem Wissen und mit unserer Erkenntnis? Wir müssen das unter das Volk bringen. Und da habe ich dann gesagt, wir müssen eine öffentliche Veranstaltung machen. Und da habe ich mich dann umgehört und da haben meine Brüder gesagt, es gibt einen Skandal, wenn wir das machen, das kann Mord und Totschlag geben. Wir wissen ja, in der Apostelgeschichte wird ja auch beschrieben, dass tumultartige Zustände kamen und was weiß ich alles. Da habe ich gesagt, wir müssen dieses Risiko eingehen. Wir werden sehen. Wir können da nicht von vornherein sagen, der Herr ist nicht mit uns. Wir werden es sehen. Es geht ja um ihn und es geht ja um sein Volk. Und dann habe ich einen Saal gemietet in Beit Sione Amerika, in Tel Aviv. Also da gibt es ja die meisten Säle, die man da mieten kann. Das ist das zionistische Haus, Beit Sione von Amerika. Und da habe ich das angemietet. Und wir haben in der israelischen Presse, in den Zeitungen, auf diese Veranstaltung hingewiesen. Stichpunktartig und so weiter, um was es dabei gehen wird. Ich habe den Jesus natürlich nicht erwähnt dabei. Das wollte ich dann erst dann sagen, wenn die Herrschaften da sind. War natürlich ein anderes Publikum wie hier. Ne? Dann kamen die Juden, nicht wahr? Und auch die sind ja nun sehr neugierig. Jüdische Menschen sind neugierig. Das ist insofern positiv. Und dann ist auch die Presse da. Hier ist ja keine Presse da. Ne? Die wollen ja immer so gut informiert sein. Die Tagespost, das ist auch, glaube ich, hier auch eine Zeitung, ne? Mit großen Lettern da. Ich war heute mal auf dem Kurfürstendamm. Große Reklame, Tagespost, immer informiert, immer aktuell. Ja, wo sind da die Reporter der Tagespost? Nicht wahr? Da sind sie nicht da. Aber die Israelis sind da. Die Presse ist da. Nicht regional, fürs ganze Land. Ne? Maariv ist da in der Beziehung immer sehr schnell da und warten natürlich auf einen Scoop, wie man das sagt in der Fachsprache, also eine Sensationsmeldung, das ist ja für Journalisten immer sehr wichtig. Die waren also da und dann eben auch fromme Juden, erkennbar an der Kopfbedeckung, die sie da haben. Und neben mir saß Dr. Alkahe, mein Assistent damals, und Benjamin Brenner aus Tiberias auf der anderen Seite. Und der Bruder Alkahe, der hat dann also eine Einleitung gesprochen von 10, 15 Minuten. Und dann hatte ich dann das Vergnügen, dann in Medias Res zu gehen und nun meine Ansprache zu halten. Aber der Geist Gottes, ich meine, ihr seid ja charismatisch ausgerichtet. Von den Evangelikalen, da würde ich vielleicht manches nicht so deutlich sagen, aber ihr versteht mich da besser. Das Interessante dabei ist, dass der Geist Gottes sich mitteilt, ohne dass die anderen Leute das merken. Und der hat mir also gesagt, während ich sprach, wenn du jetzt den Namen Jeshua aussprichst, wird es Tumult geben. Also richte dich darauf ein. Ne? Aber ich meine, die haben das natürlich nicht gemerkt und ich bin auch nicht ins Stottern gekommen. Sondern dann habe ich Yeshua Mashiach, dann habe ich die, wie man im Volksmund sagt, die Katze auf den Sack gelassen. Oh, dann sprangen da diese frommen Juden auf, geballter Faust, Missionar, ihr seid Missionare, und schrien da los, nicht wahr, ganz aggressiv. Aber da darfst du natürlich dich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Da musst du dann reden zu dem wie im Kindergarten. Ne? Da musst du die sagen, so wie unartige Kinder, die nicht wissen, was sich gehört. Wenn ein Referent da ist und einen Vortrag hält, dann benimmt man sich nicht so ungehobelt. Ich habe denen gesagt, jetzt beruhigt euch. In Hebräisch gibt es ja kein Sie, sondern nur Du. Da habe ich zu denen gesprochen, wie zu Kindern, Mensch, beruhigt euch doch mal. Ja. Ich gebe euch die Gelegenheit, auch eine Aussprache am Ende zu führen. Da könnt ihr dann euren Zorn freien Lauf lassen. Ich werde alle eure Fragen beantworten. Ja, die waren nicht zu beruhigen. Die waren nicht zu beruhigen. Na, wie die kleinen, bockigen Kinder waren sie und so weiter. Ich habe gesagt, bleibt hier und so weiter, was trägt euch auf? Aber acht Kibbutzträger sind rausgestürmt, hatten auch nichts Besseres zu tun, hat mir auch der Geist Gottes gesagt, als sofort Anzeige zu erstatten beim Rabbinat in Tel Aviv. Hier, der Pilzner spricht da nicht, spricht von dem Jesus, der macht ja Mission und so weiter und so fort. Und es wurde mir klar und deutlich gesagt, jetzt wird bald ein Rabbi erscheinen, der wird eine Art Anklageschrift schreiben. Und ich habe weitergesprochen. Ihr habt das ja auch inzwischen schon gemerkt, dass wenn ich spreche, dann spreche ich auch. Und dann kam tatsächlich so ungefähr eine halbe Stunde später so ein orthodoxer Jude da reingerauscht, mit großen dicken Hut und Kaftan und mit weißen Venenbart. Er stürmte da rein. Ich merkte schon, der war aufgeladen, schwer aufgeladen, setzte sich in die dritte Reihe, zückte gleich sehr sichtbar ein Papier und fing an, da nun zu schreiben. Ich merkte aber, wie der also immer roter wurde und so weiter, ne? Und dann platzte der raus, sprang auf und ich war und sagte, wir wissen wohl nicht, dass das, was Sie hier tun, verboten ist. Sag, hören Sie mal zu, habe ich gesagt. Sie sind der Rabbi oder was weiß ich, was Sie auch sind. Auf jeden Fall sind Sie ein frommer Jude, aber Sie haben kein Benehmen. Sie haben kein Benehmen. Wir haben nachher eine Aussprache und wenn Sie dann was vorzutragen haben, gebe ich Ihnen gern die Möglichkeit, sich zu äußern. Aber Sie können mich doch in meinen Ausführungen nicht einfach auch hier unterbrechen. Was denken Sie, wer Sie sind? Ich bin Israeli genau wie Sie. Und wir sind hier in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat. Und das ist auch nicht verboten. Sie kennen ja gar nicht mal das Gesetz. Sie reden da was daher, Sie wissen gar nicht, was Sie sagen. Verboten ist, nach dem israelischen Strafrecht, wenn ein Jude einen anderen Juden mittels Geld oder materielle Werte zum Religionsübertritt verführt hat. Aber das Evangelium, mein Herr, sage ich, das ist keine Handelsware. Und wir kaufen auch niemanden. Da war der erstmal stille geworden. Aber dann hat er sein Bündel gepackt. Die Journalisten, die haben schon gefeixt. Die kamen dann später zu mir. Die haben gesagt, der hat nur 3 Zeilen geschrieben. Weiter ist er nicht gekommen. 3 Zeilen. Hat er sein Bündel gepackt, der Rabbi da, und ist wieder rausgelaufen. Ist rausgelaufen. Schade, ne? Da hätte er sich ja auch noch an der Diskussion beteiligen können. Wir haben dann auch immer so eine Liste ausgelegt, so wie hier auch, wo sich die Leute dann eintragen können, um mit uns Kontakt zu halten. Wir haben sozusagen an alles gedacht, wie im Menschenfischer das zu tun haben. Und du kannst das auch machen. Es ist natürlich hier auch der Geist Gottes, der die Souveränität schenkt. Und das ist frei von aller Menschenfurcht. Wenn wir Menschenfurcht haben, zeigen wir unseren Kleinglauben. Und dann sind wir insofern nicht mehr tragfähig, dann verlieren wir die Vollmacht. Denn wir vertreten den Heiland selbst. Wir vertreten seine Sache, seine heilige Sache. Und da darf dieser Sache auch kein Schaden zugefügt werden und auch keine Zweifel eingestreut werden. Wir sind hier dann nur Botschafter von ihm. Und das haben die Leute dann auch gemerkt. Es gab also dann schon Leute, die dann mit uns in Kontakt getreten sind. Wie gesagt, auch die Journalisten, die haben natürlich darüber auch einen Artikel geschrieben im Maariv, nicht wahr, dass da Judenchristen da zum ersten Mal sich artikuliert haben. Die haben sogar auf die Liste geguckt, aus welchen Orten die Leute gekommen waren. Aus ganz Israel sind sie angereist und haben auch die Städte aufgeführt, die Ortschaften, von wo die Leute alle gekommen sind, haben natürlich die Frage gestellt, wie können Leute aus Haifa oder sonst wo anreisen, nur um einen Abendvortrag zu hören. Das war für die natürlich auch etwas, was sie schwer verstehen konnten. Aber so war unsere erste öffentliche Veranstaltung damals am 24. November 1981. Und da folgten dann eben auch andere Veranstaltungen. Dieser Rabbi hat jedenfalls der Geschäftsleitung des Beit Zion Amerika dann geschrieben, das Rabbinat, wenn sie noch weiter dem Pilz da den Raum vermieten, werden wir ihren Vortragssaal boykottieren. Werden die orthodoxen Juden keine Veranstaltung mehr in diesem Gebäude abhalten. Da sind die eingeknickt. Wie ich dann wieder hinkam, wollte wieder den Saal mieten, hat mir die Sekretärin mitgeteilt, es tut uns leid, wir können Ihnen den Saal nicht mehr vermieten auf Druck des Rabbinats. Sag ich, das ist ja ungeheuerlich, wir sind noch hier im freien Staat. Das heißt, es tut uns leid, aber wir brauchen auch die Mieten für den Saal und wenn die Juden, wenn die orthodoxen Juden und überhaupt die Juden uns boykottieren, haben wir keine Einkünfte mehr und so weiter. Sag ich, wo soll ich jetzt hingehen? Ach, wissen Sie, sagte die Sekretärin, hier ganz in der Nähe ist das Beit Sokolov. Die haben auch einen Vortragssaal und das ist der Sitz des israelischen Journalistenverbandes. Das ist vielleicht noch wesentlich besser als hier bei uns. So, vielen Dank für den Hinweis, bin ich dahin marschiert. Beit Sokolov. Ich habe gesagt, ich möchte gerne einen Saal vermieten, da war ich noch nicht so bekannt in Israel. Wenn Sie dann später meinen Namen gehört haben, dann war schon der Laden dicht. Ach du meine, nee. Auf jeden Fall habe ich dann da den Saal gemietet. Aber das hat sich dann rumgesprochen. Wie ich dann da sprach, da war der Saal voll, meine Lieben. Saal voll. Da standen die Leute in den Gängen, das war nicht so wie hier. Juden. Da war das hat sich schon rumgesprochen, um was es geht. Ne? Da kam auch die Inge Deutschkron. Also ich habe da gesprochen und da gab es also nicht solche Proteste schon. Da war das schon gemäßigter. Da waren natürlich auch fromme Juden, die haben sich da aber nicht so blöd aufgeführt. Die haben da artig zugehört. Ich habe ja sowieso mich gegenüber dem Eingang von Beit Sokolov, ehe ich reinging, um mich dann ans Rednerpult zu begeben, habe ich mich auf die gegenüberliegende Straßenseite begeben, um zu gucken, wer da alles da reingeht zu dem Vortrag. Da sah ich dann natürlich auch wieder die Kippa-Träger und so weiter. Sagt, naja, das kann ja wieder bunt werden. Na, und dann kurz bevor es anfing, bin ich dann reingegangen, dann ans Rednerpult. Und dann habe ich eben angefangen zu sprechen und dann sprach auch ein Jude, ein frommer Jude auf, da während meiner Ausführung mit so einem großen Hut auf dem Kopf und sprach, da war auch die Presse natürlich da, Maariv war natürlich auch wieder da, ne, und fragte mich in dem vollen, da die Juden, die waren aufgeregt, die gingen raus, die gingen, kamen rein, die kämpften mit sich. Mensch, höre ich mir das weiter an? Nee, sind sie wieder zurückgekommen. Die Juden sind ja sehr temperamentvoll. Ne, du merkst gleich, ihre Gefühle sieht man ihnen an. Ne, das ist nicht wie in der Kirche, da stehst du vor geschlossenen Gesichtern. Nicht wahr? Die sind sehr, wenn es da um Religion geht oder so, die sind ja wie Spätzünder oder wie Bomben, nicht wahr? Also, aber das darf einen natürlich nicht berücken, denn es geht ja, wie gesagt, um die Sache des Herrn. Und dann sprang dann also ein orthodoxer Jude auf und sprach Coram Publico da vor allem. Dann sagen Sie mir doch mal, was war der Sinn und die Bedeutung des Holocaust? Auschwitz. Da habe ich gesagt, lieber Herr, ich habe hier ein Referat zu halten. Ich kann jetzt nicht jetzt auf Ihre Frage antworten, sondern ich muss hier in meinen Ausführungen weiter vorankommen. Aber ich empfehle Ihnen, tragen Sie sich in der ausgelegten Liste da draußen ein und damit wir mit Ihnen Verbindung aufnehmen können, rufen Sie uns an unter unsere Telefonnummer und dann werden wir einen Gesprächstermin mit Ihnen vereinbaren. Dann können Sie zu mir kommen. Und dann werden wir uns dann darüber unterhalten. Der hat sich aber nicht gemeldet. Wir hatten dann ihn angerufen noch und der kam dann doch nicht. Und ein halbes Jahr später ist der Mann verstorben. Der hat also die Antwort nicht mitbekommen. Aber am Schluss meiner Ausführung kam dann eine Journalistin vom Maariv zu mir, die hier in Berlin lebt und die auch öfters im die hat, ihr Leben wurde auch vom ZDF verfilmt in einer zweiteiligen Serie. Und diese Dame heißt Inge Deutschkron. Vielleicht habt ihr schon von der Dame gehört. Ja. Und die sollte mich also interviewen. Ne, vom Marif her. Sie hat damals für den Marif gearbeitet. Und die kam dann zu mir vor. Aber schon mit leicht zurückgeneigtem Haupt und mit ihrem Notizblock. Ich bin die Inge Deutschkron. Sag, Sie können ruhig näher treten, ich habe keine ansteckende Krankheit, dachte ich zu ihr. Da hat sie also zaghaft einen Schritt nach vorne gemacht. Ja, und dann hat sie gefragt, wo ich geboren bin und so weiter und fing da an, mich da zu interviewen. Aber wir sind da nicht sehr weit gekommen. Ich habe dann im Still gebetet, und hoffentlich wird die den Artikel im Maariv nicht schreiben. Den Artikel hat dann Joram Kanyuk geschrieben, der auch Buchautor ist und auch Fernsehjournalist ist. Joram Kanyuk, ist bekannter wie die Frau Deutschkron, der hat dann den Artikel geschrieben auf 2 Seiten im Maariv. Bebe Zokolov, Hamashiach, Chaiwe Kayam, so hieß die Überschrift. Alle im Haus Sokolov, ist der Messias wieder auferstanden. Aber dieser Herr Kanyuk hat auch nicht verstanden. Der hat dann geschrieben, nicht wahr, da hat er also eine Frau beobachtet, vielleicht eine Schwäche für Damen, wie eine junge Dame, wie viel, dass die während meiner Ausführung 3 Joghurtbecher geleert hat, nicht wahr? Und dass da einer geschrien hat, nicht wahr, erklären Sie mir den Holocaust und solche Geschichten, also die Umstände und dass Leute reinkamen, wieder rauskamen, darüber hat Kanyon geschrieben. Es ist natürlich auch ein theologisches Thema und das ist immer das Problem bei Journalisten, die haben keine Ahnung von Theologie. Ne? Und da schreiben sie dann 2 Seiten im Maariv über völlige Nebensächlichkeiten, aber die sind natürlich nie auf den Inhalt zu sprechen gekommen. Sie sind jetzt nur Beispiele, nicht? Dann habe ich wieder dort gesprochen und wieder, und dann ist es den orthodoxen Juden zu dumm geworden. Beziehungsweise die haben sich dann geärgert, weil so viele Leute da kommen. Und dann kam ich dann wieder hin zu dem Direktor von Beit Sokolov und habe gesagt, zusammen mit Dr. Alkahe, der nicht nur Theologe, sondern auch Jurist war. Der war ein promovierter Jurist. Und dann sagte ich, ich will den Saal wieder mieten. Da hat er gesagt, tut mir leid. Sie müssen eine Erklärung unterschreiben, da wir eine anonyme Bombendrohung bekommen haben. Wenn Sie also hier nochmal reden, wollen die Orthodoxen einen Terroranschlag durchführen. Und ich bitte Sie deswegen, uns eine Erklärung zu unterschreiben, dass sie dann für alle Schäden an Personen und Sachen aufkommen. Dass ich dafür aufkomme. Wenn ich selbst drauf gehe, dann nützt ihnen der Zettel auch nicht. Nicht wahr? Ja, es tut mir leid, nicht wahr, aber das muss ich ihnen abverlangen und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, wir haben Polizei, nicht wahr, das ist eine Terrordrohung, das ist eine Sache der Polizei. Dann müssen die Personen für Personenschutz sorgen und so weiter und so fort und auch für Objektschutz und so weiter. Er hat gesagt, ich bestehe darauf und so weiter. Sag ich, nee, das kann ich nicht. Und Bruder Alker sagte auch, das ist ja völliger Blödsinn. Das ist nicht zumutbar. Ja, dann tut es uns leid, können wir Ihnen den Saal nicht vermieten. Und das war der Verbandspräsident des Journalistenverbandes von Israel. Das ist ja ein Armutszeugnis, denn Journalisten sollten sich ja auch für die Menschenrechte einsetzen. Und dann habe ich dann eben andere Räumlichkeiten gesucht und bin dann zu einem Hotel gegangen und habe da, im Dan Hotel zum Beispiel, habe ich gesagt, ich komme vom Machon Lecheke Amolama Verbrechen, vom Institut für Israels universale Berufung. So firmieren wir in den Zeitungen und habe dann eben meinen Namen genannt, nicht wahr? Aber das haben die gar nicht zunächst abgeschickt, nicht wahr? Und habe das dann festgemacht an einem gewissen Tag Und dann plötzlich haben die mich angerufen und gesagt, tut uns leid, dieser Termin ist bereits belegt. Da habe ich dann eine Absage bekommen, bin ich zum anderen Hotel gegangen, habe da den Saal gemietet. Auch darüber wird hier in dem Buch berichtet. Und das war das Hotel Basel. Und da habe ich dann die Veranstaltung abgehalten. Das war eigentlich eine gute Veranstaltung und auch ohne Störung, auch mit Aussprache und allem. Und wie ich den dann wieder anmieten wollte, hat mir die Geschäftsleitung gesagt, den Saal können wir Ihnen nicht mehr vermieten. Wir haben einen Anruf vom Oberrabbinat aus Jerusalem bekommen. Wenn wir Ihnen den Saal nochmals vermieten, wird uns die Kaschrut-Lizenz entzogen vom Oberrabbinat. Das heißt, die können auf ihren Speisekarten nicht mehr Koscher schreiben. Das heißt, der Ruin für das Hotel. Kommen natürlich die Juden nicht mehr, wenn da nicht Koscher steht. Das sind alles Druckmittel, die in Israel benutzt werden, um uns sozusagen mundtot zu machen. Dann bin ich dann schließlich dazu übergegangen, was ich sagen wollte oder predigen wollte, dann in den hebräischen oder dann auch in den russischsprachigen Zeitungen zu veröffentlichen. Das ist ja dann noch viel effektiver, als wenn da 200 oder 300 Menschen kommen, als wenn das nur in der Zeitung steht. Dann können Sie das auch im Locus lesen oder sonst wo, nicht wahr? Und können das studieren mit den Bibelstellen. Und damit Sie das auch alles nachschlagen können, bekommen Sie von uns auch die Bibel zugeschickt, kostenlos, dass sie dann auch die Bibelstellen entsprechend nachlesen können und so weiter. Und so sind wir dann dazu übergegangen, mehr und mehr dann über die Zeitungen uns zu artikulieren und diese ganzen doch sehr schwierigen Zusammenhänge der Bevölkerung in Israel zu erläutern. Davon, wir haben natürlich viele Briefe auch gekriegt, auch von Professoren, Werblowski zum Beispiel, aber auch eben von Politikern. Wenn das die orthodoxen Juden erfahren hätten, dass der Itzhak Shamir von uns die Bibel mit dem Neuen Testament und weiterführende Bibel bestellt hat, dann hätte es große Probleme im Parlament gegeben. Möglicherweise hätten sie ihm noch den Rücktritt deswegen nahegelegt. Ja. Aber das ist eine Kampfsituation. Und wir haben nichts davon, meine Lieben. Es geht einfach darum, dass wir, und ich kann es nur immer betonen, dass wir einen gnädigen Gott finden, der uns endlich einen wirklichen Shalom beschert. Das ist unsere ganz klare und eindeutige Überzeugung. Dafür bin ich persönlich, kann ich für andere reden oder andere Mitbrüder reden, dafür bin ich persönlich bereit, mein irdisches Leben dran zu geben. Es gibt keine größere Überzeugungskraft, auch bereit zu sein für das Martyrium. Deswegen bin ich natürlich in Israel berüchtigt, ja, ich will gar nicht sagen wie ein bunter Hund, das ist zu dialektisch, aber ich habe mich auch immer wieder dafür eingesetzt, aber ich will auch hier sukzessive vorgehen. Wie gesagt, ich habe bis zu 1 bis 3 volle Zeitungsseiten immer wieder inseriert, die Inhalte im Kontext zu messianischen und prophetischen Aussagen, natürlich vornehmlich auf Aussagen im Alten Testament hingewiesen, kann das Neue Testament nicht als Argument benutzen, weil sie nicht daran glauben, weil sie es auch nicht besitzen und weil es so für sie eine Sündenrolle ist. Und vornehmlich natürlich, wie gesagt, aus dem Alten Testament zitiert, mit den gegenwärtigen politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen, Friedensfrage, auch die Herrschaft der orthodoxen Juden über das Volk, über halachische Fragen, also Fragen des orthodoxen Judentums, bin ich also immer wieder auch auf diese Dinge eingegangen. Natürlich auch Menschenrechtsfragen, aber auch Fragen, wie man die Israelo-Araber im Lande behandelt, dass man die nicht als Menschen dritter Klasse behandelt, dass man ihre Kommunen genauso bezuschusst wie die von jüdischen Kommunen und so weiter, auch was den Straßenbau angeht und die sanitären Anlagen und so weiter und so fort. dass man diesen Leuten nicht den Eindruck gibt, dass sie eben Menschen dritter Klasse sind. Wir haben 2000 Jahre in der Zerstreuung darunter gelebt, als Untermenschen behandelt zu werden. Und jetzt im Lande der Väter müssen wir daraus gelernt haben, andere Menschen auch mit anderer Gesinnung nicht auch so zu diskreditieren und zu diskriminieren. Aber ich habe mir die Pfoten schon wund geschrieben, auf Deutsch gesagt. Ja, und wir sehen das Ergebnis. Es ist ein großes Problem, wenn große, jetzt auch im Mai, wenn ich in Israel bin, ich war, da ist wieder der Yom HaAtzmaut, der Unabhängigkeitstag und dann der Gedenktag an Auschwitz und so weiter und dann gibt's große Veranstaltungen an der Klagemauer mit Fackelschein und so weiter und dann redet man immer vom Medinat Yehudi, vom jüdischen Staat. Judentum, Judentum, Judentum. Alle die, die nun keine Juden sind, aber auch israelische Bürger sind, die fühlen sich dann automatisch ausgegrenzt. Ne? Wir sind eine Nation, wir sind ein Staat Israel. Und wir wollen kein rassistischer Staat sein, aber das macht diesen Eindruck. Und das Staat und Religion müssen getrennt sein, auch in Israel. Es geht nicht anders. Der Glaube ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Wir können auch nicht hergehen, wie in Israel, wenn da Leute kommen aus Russland, die zum Beispiel in einer Mischehe leben. Das hatte ich auch damals schon in meinem Buch Brennpunkt Israel geschrieben, 1979. Da habe ich diesen Fall aufgeführt. Schon damals von Russen, die nach Israel kamen, wo zum Beispiel die Mutter nicht Jüdin war und der Vater, der Ehemann Jude und dann waren noch Kinder da. Und es richtet sich im Judentum nach der Mutter, die Kinder. Wenn die Mutter keine Jüdin ist, dann gelten die Kinder auch als Nichtjuden. Ja? Und wenn die dann nur nach Israel kommen und da einwandern, dann werden die gleich diskriminiert. Die kriegen nicht die Privilegien, die Zchuyot, wie wir sagen auf Hebräisch, nicht wahr? Werden diskriminiert von den Behörden. Das geht nicht. Das habe ich beklagt, auch in der Öffentlichkeit. Was macht das für einen Eindruck? Und dann gibt es eben Leute, die dann wieder aus Israel auswandern. Das kann es ja wohl nicht sein. Ich kenne eine in meiner Gemeinde eine Ärztin, die eine Ärztin in Russland war. Und die war auch so naiv, die kam da, ja, ich glaube an Yeshua. Ich habe gesagt, das brauchst du doch nicht bei der Behörde, da nun an die große Glocke zu händigen. Antworte nur, was du gefragt wirst. Die hat da was von Yeshua erzählt und dann hat sich gewundert, die mussten dann nochmal ein Examen machen in Israel und wunderte sich, dass, und die war intelligent. Ich wollte ja ursprünglich Arzt werden und kenne auch viele natürlich lateinische Ausdrücke. Und da habe ich die auch getestet, die in Südamerika, die, wenn die Arzt werden, die lernen gar nicht die lateinischen Ausdrücke. Aber die kannte sie. Die war also intelligent und so weiter und hatte wirklich den Eindruck, dass sie fundiertes medizinisches Wissen hat. Die ist jedes Mal durchgeflogen durch die Prüfung in Israel, weil sie an Yeshua glaubt. Also wie gesagt, das ist ein großes Problem in Israel und von daher, solange das nicht getrennt ist voneinander, wird es weiterhin diese Ungerechtigkeiten geben. Deswegen hatte ich auch veröffentlicht in Israel, dass in der Todat Zehut, das ist also die Kennkarte in Israel, in meiner steht Yehudi drin, was ich ja nun wirklich bin, Jude, nicht wahr? Aber in solchen Fällen, da steht entweder Lo Rashum, das heißt nicht registriert in der Kennkarte, Lo Rashum, oder es steht Russit, Russisch oder Ukraini, wenn sie aus der Ukraine kommen, oder was weiß ich, oder es steht gar nichts drin, wenn die das vorlegen bei der Behörde, aha, das sind keine Juden, werden die gleich entsprechend behandelt, beziehungsweise werden nicht so behandelt wie die Juden, bekommen nicht die Privilegien von Juden. Ja, und da hängt auch die Krankenversicherung damit zusammen und so weiter und so fort. So geht es nicht. Wir wollen doch kein rassistischer Staat sein in Israel. Wir wollen es doch besser machen als die anderen Nationen. Wenn wir uns schon, wie auch bei der Merkel gesagt wurde, wir sind die einzige Demokratie im Nahen Osten. Ach, das wäre ja so wünschenswert. Ja, aber das sind wir leider nicht. Das sind wir leider nicht. Also es geht hier auch natürlich um die Menschenrechtsfrage. Und deswegen, leider und aufgrund dessen, gibt es Gegenmaßnahmen. Gegenmaßnahmen des jüdischen Establishments. Und solche Gegenmaßnahmen ist zum Beispiel dieses Antimissionsgesetz vom 1. April 1978, auf das sich dieser Rabbi damals bezog bei der ersten Veranstaltung, dass wir sozusagen Kriminelle sind. Dieses Gesetz verbietet die Predigt des Evangeliums nicht. Es wird ja immer leider immer wieder auch in irgendwelchen bei Israel-Werken immer reingeschrieben, ja, Mission an Juden ist verboten. Das stimmt nicht. Es ist, wie gesagt, verboten, wenn zum Beispiel Kinder missioniert werden, die unter 14 Jahre alt sind. Du kannst also da nicht mit Jugendlichen da jetzt anfangen zu verkündigen. Das sind Missionsversuche, weil sie eben unter 14 Jahren sind. Oder eben, wenn Geld oder materielle Werte bei einem Religionswechsel eine Rolle gespielt haben. Das muss aber dann auch vom Straftatbestand her einsehbar sein. Das heißt, ich müsste auf der einen Seite einen taufen und auf der anderen, mit der anderen Hand müsste ich einen einsehbaren Scheck vorweisen, nicht wahr, den ich dann ihm aushändige, weil ich ihn eben getauft habe, weil er sich von mir hatte taufen lassen. Einen solchen Beweis und Nachweis konnte bisher eben noch nicht erbracht werden. Deswegen, obwohl dieses Gesetz seit dem 1.4.1978 besteht, was eines demokratischen Staates natürlich unwürdig ist, konnte ist bis jetzt noch kein Judenchrist deswegen verurteilt worden. Oder ist ins Gefängnis gekommen. Aber immerhin, der Rahmen, das Strafmaß geht bis zu 5 Jahren Gefängnis für einen Missionar und bis zu 3 Jahren Gefängnis für einen Konvertiten oder Geldstrafe. Das ist ja ungeheuerlich. Ungeheuerlich. Dass es überhaupt in einem demokratischen Staat ein solches Gesetz gibt, muss man sich mal vorstellen. Ja, und die Schas-Partei, das ist die sephardisch-orthodoxe Partei in Israel, die hat also immer wieder versucht, fast in jedem Jahr versucht sie, dieses Antimissionsgesetz zu verschärfen. Sodass auch Moshe Gafni zum Beispiel, ist einer der Abgeordneten, oder Pinchasi, immer wieder neue Gesetzesvorlagen einreichen im Parlament, in der Knesset, um uns Judenchristen zu kriminalisieren. So hat eine Gesetzesvorlage vorgesehen, dass bereits der Versand der Bibel mit dem Neuen Testament mit 1 Jahr Gefängnis bestraft werden soll. Mit 1 Jahr Gefängnis. Also ich bin schon lange reif für den Knast. Ja. Und dann ist es mir zu dumm geworden. Dann ist es mir wirklich zu dumm geworden. Und daraufhin hatte ich dann schließlich an 92 US-Senatoren geschrieben nach Washington und habe berichtet über die, in Englisch natürlich, Gott sei Dank spreche ich auch Englisch, über die Menschenrechtslage in Israel, über uns Judenchristen und über diese Gesetze, die sie da haben und was sie da vorhaben. Und auch natürlich an den damaligen Präsidenten Clinton. Und dann verschwanden diese Gesetzesvorlagen. Der Clinton hat nicht geantwortet, die Herren US-Senatoren auch nicht. Doch, einige haben geantwortet. Einige haben geantwortet. Auch ein Präsidentschaftskandidat hatte geantwortet. Ich kann mich gar nicht mehr an all diese Namen erinnern. Nein, es war also eine positive Reaktion, aber Clinton selbst hat nicht geantwortet, hat aber offensichtlich telefoniert mit Jerusalem. Denn diese Gesetze sind dann im Papierkorb verschwunden. Aber es ist immer wieder, auch jetzt kürzlich, also voriges Jahr, wieder eine solche Gesetzesvorlage vorgelegt. Und auch im vorvorigen Jahr habe ich dann George W. Bush darüber informiert, dass das so nicht geht. Und auch noch ein zweites Mal. Und dann zum ersten Mal, und habe auch auf die Yad Lachim hingewiesen, auf die Aktivitäten der Antimissionsliga Yad Lachim, Hand den Brüdern, hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Gibt ja auch noch eine zweite, Lev Lachim, Herz den Brüdern, die Jagd auf uns macht. Und in unserer Sondernummer hier, die ja da aufliegt, die ich Ihnen empfehle nach wie vor, habe ich geschrieben über die Arbeitsweise der Yad Lachim, wie die arbeiten. Das ist sehr interessant. Daran hat sich eigentlich gar nichts geändert, wie die also arbeiten, auch was die Nachrichtenabteilung angeht. Die haben auch ihre Niederlassungen im Ausland, was ihre Präventivmaßnahmen sind, was die Familien- und Kinderpflegeabteilung, ihre Öffentlichkeitsarbeit angeht und so weiter. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen als Literatur. Und ich habe mir also erlaubt, das auch zu veröffentlichen und auch den amerikanischen Präsidenten darauf hinzuweisen, dass die Yad Lachim mit ihrem Vorsitzenden Rabbi Dov Lifschitz, dass die Jagd auf uns machen, in der Form, dass sie uns einschüchtern, dass sie auch hingehen und Brandanschläge durchführen, dass sie hingehen und Poster veröffentlichen mit dem Kopf von uns und Missionaren drunter schreiben und uns zu diskreditieren bei der Nachbarschaft und überhaupt. Ich war also auch, dass sie versuchen, dass uns die Staatsbürgerschaft wieder aberkannt wird, dass wir aus dem Land rausfliegen. Und das ist eine Ungeheuerlichkeit. Und dann hat also das Weiße Haus diese Angelegenheit weitergegeben an das Außenministerium, die Foreign Department, und die haben, die geben ja solche Menschenrechtsberichte heraus. Die Department of State heißt es eigentlich offiziell, kann man auch im Internet gucken, was da drin steht in der Menschenrechtsfrage unter Israel. Und da zum ersten Mal wird auf die Existenz von den Judenchristen hingewiesen und dass wir Verfolgung leiden, und auch auf die Yad Lachim hingewiesen, 2005, in dem Bericht des State Department werden wir zum ersten Mal angeführt, einschließlich dieser Yad Lachim. Und auch das Weiße Haus hat dafür gesorgt, dass bisher all diese Vorschläge und Gesetzesvorlagen im Papierkorb gelandet sind. Es tut mir ja sehr leid, wenn ich meinen eigenen Staat, mein eigenes Land ich will nicht sagen anschwärzen muss, aber ich muss darauf hinweisen, dass das mit den demokratischen Grundsätzen unvereinbar ist. Wenn man bedenkt, wenn ein Jude nach Deutschland kommt und will also hier wohnhaft werden und wir sagen zu ihm, weil du Jude bist, hast du kein Zuzugsrecht hier, dann würde die ganze Judenheit aufschreien und würde sagen, das sind ja unverbesserliche Antisemiten. Das ist ja unmöglich. Also, es geht also nicht nur um Verkündigung, sondern es geht auch hier um Recht und Gerechtigkeit. Wir sagen Adonai Tzidkenu, der Herr unserer Gerechtigkeit. Sein Terminus ist auch eine Gottesbezeichnung. Aber so geht es nicht. Und deswegen müssen wir uns klar und eindeutig von solchen rassistischen Auffassungen distanzieren. Und das Problem ist natürlich, dass auch die Schatzpartei auch immer wieder Druck ausübt auf die Regierungen und die Regierung einknicken, um eben Koalitionen zu bilden und bilden zu können. Und da gibt es auch Milliarden, die bekommen, auch für ihr antizionistisches Schulsystem und intolerantes Schulsystem, nicht wahr, kriegen die also Geld zugeschoben von dem jeweiligen Premierminister, damit sie in der Koalition verbleiben. Sonst kippt eine Regierung. Sie sind ja bisher, bis ein einziges Mal gab es mal eine Regierung ohne die orthodoxen Juden. Ein einziges Mal. Aber immer wieder, und egal ob es jetzt die Rabin war oder Begin war, immer wieder haben sie auf die orthodoxen Juden Rücksicht genommen und haben sich von denen einkaufen lassen und haben denen Geld zugeschoben in Milliardenhöhe, nur damit sie eben in die Regierungskoalition eintreten. So läuft das ab, und deswegen und aufgrund dieser ganzen Auseinandersetzungen gab es ja eben auch schon einen Brandanschlag damals 1984 auf unser Zentrum in Ashdod, über das ja hier in der Sondernummer berichtet wird. Die ganze israelische Presse hat darüber berichtet. Ich hatte natürlich dann den Vorteil, dass ich eine Pressekonferenz geben konnte, wo dann auch die anderen großen Tageszeitungen, auch die Idiot Achronot, ist ja die größte hebräische Zeitung, dann zugegen waren. Und da wurde ich dann eben auch gefragt, wie viele Judenchristen es im Lande gibt und so weiter. Ich konnte auch dann nur eine Schätzzahl nennen, hatte 4.000 genannt. Das hat auch die Idiot Achronot so veröffentlicht. Der Artikel ist auch hier enthalten aus der Idiot Achronot und auch mit Übersetzung. Das ist der Artikel hier gewesen aus der Idiot Achronot. Kann man alles nachlesen und so weiter. Das ist ein Kampf, den wir in Israel führen, an der gesamten internationalen Presse vorbei. Hier hat keine Zeitung darüber geschrieben, keine Kirchenzeitung und so weiter. Das entweder interessiert die das nicht oder das, es ist ihnen ein zu heißes Eisen. Aber wir müssen, wenn wir mit dem Heiland zu tun haben, haben wir mit diesen heißen Eisen uns auseinanderzusetzen. Und wir dürfen da nicht zurückweichen. Wehe uns! Und das hat natürlich dann, ich habe dann auch meine Visitenkarte gegeben und da gab es Leute, die sind mit meiner Visitenkarte, meine Lieben, sind mit der Visitenkarte direkt zu Yad Lachim gelaufen und sagen, da ist er, da wohnt er. Und was haben die gemacht? Ich weiß gar nicht, ob das hier drin ist. Nicht wahr? Was haben die gemacht? Die haben die Yad Lachim, die Antimissionsliga, die gibt eine monatliche Zeitung heraus. Und was hat die gemacht? Die hat hier auf einer ganzen Seite hat hier einen Artikel gebracht, das war das Haus, das Zentrum in Ashdod, das sie anzünden wollten, und hat hier meine Visitenkarte veröffentlicht und hat reingeschrieben, da ist er, da könnt ihr ihn packen. Jawohl, hier steht alles drin, Telefonnummer, alles. Und dann natürlich mein Telefon abgehört und aufgezeichnet, ich sagte es ja schon, und dann hat das nicht richtig funktioniert, da habe ich dann meine eigene Stimme, mein eigenes Gespräch wieder gehört. Ich meine, das ist ja ein Überwachungsstaat. Ich will das Reizwort SS-Staat gar nicht im Mund nehmen. Der Kogon hat ja ein Buch geschrieben, da der Eugen Kogon, der SS-Staat. Nicht wahr? Aber das ist doch unglaublich. Aber ich habe mich dadurch natürlich nicht beeindrucken lassen, sondern habe dann eben in die Gespräche immer einfließen lassen. Passen Sie auf, hier wird nicht nur abgehört, sondern auch aufgezeichnet. Überlegen Sie sich, was Sie zu mir sagen. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass ich hier abgehört werde. Aber wir halten weiterhin an unserem Heiland fest. Und ich hoffe, dass die, die uns auch abhören, endlich auch zum Glauben an unseren Heiland kommen. Pachat Yoetz Ra, ich sage es nochmal. Furcht ist ein schlechter Berater. Denn wir haben die Sache des lebendigen Gottes zu vertreten. Natürlich Morddrohungen und was weiß ich alles. Ne, da haben mir meine eigenen Glaubensbrüder anempfohlen, Mensch, mir Bodyguards zuzulegen. Da habe ich gesagt, wenn ich das mache, vertraue ich den Bodyguards, aber nicht unserem Heiland. Ne, das ist doch der beste Bodyguard. Ne. Ja, ich kann das verstehen. Menschlich ist das alles verständlich. Und was Unstimmigkeiten unter den messianischen Gemeindeleitern angeht, da haben wir auch eine Kostprobe erlebt, als da ein gewisser Ilan Samir sich als Vorsitzender einer sogenannten Allianz messianischer Gemeinden ausgab. Und dann anfing unsere Arbeit, die Arbeit der messianischen Bekenntnisgemeinschaft zu diskriminieren, auch im Ausland, und drohte, der Kerl, der kam aus Kanada, so ein Jüngling von Anfang 40, nicht wahr? Der drohte uns, wollte, dass wir uns nicht mehr messianische Bekenntnisgemeinschaft nennen. Der wollte uns das irgendwie untersagen. Und ich habe denen geschrieben, hören Sie mal, was bilden Sie sich denn überhaupt ein, anstatt mit uns zusammenzuarbeiten? Sie kommen aus Kanada, Sie Greenhorn, und wollen uns verbieten, wie wir uns zu bezeichnen haben, Mensch. 2 Monate später ist er verstorben, plötzlich, der arme Kerl. Hat Frau und 2 Kinder hinterlassen. Im April 2000 ist er dann im Alter von 42 Jahren verstorben, plötzlich. Unerwartet. Tja. Also Rivalitäten, Konkurrenzdenken, das kennzeichnet auch das Verhältnis zu vielen Gemeindeleitern. Ich will hier gar nicht so viele Namen nennen. Wir haben da auch vor einem Gemeindeleiter da gesprochen, was wir machen. Der hatte gefragt, was wir denn in Israel machen. Da musste ich ihm sagen, der Dr. Alke war bei mir, muss ich sagen, nee, wir fragen Sie, was Sie hier in Israel machen. Denn von Ihnen habe ich noch nicht gehört. Denn Sie scheinen die Zeitung nicht zu lesen, da wissen Sie doch ganz genau, was wir hier machen. Och, da war der ganz pikiert. Kaffee und Kuchen stand schon auf dem Tisch. Nicht wahr? Der hat uns nicht mal ein Glas Wasser angeboten. Das ist eine große Unhöflichkeit im Nahen Osten, wenn man jemand nicht mal ein Glas Wasser gibt. Nee, Dankeschön, danke, hat uns dann entlassen. Ich habe den auch zur Versammlung bei uns eingeladen, davon hat er keinen Gebrauch gemacht. Dann schrie einer an, aber den nenne ich ruhig mit Namen, Josef Schulam hieß der, telefonierte, da gab es eine Ruth Pass, ihr kennt ja die Namen sowieso nicht, spielt dann keine Rolle, ist eine Lehrerin in Israel, nicht wahr? Die hat also auch meine Ausführungen in der Presse gelesen und hat mich um ein Gespräch gebeten, zu ihr zu kommen und mit ihr zu sprechen. Und das habe ich dann getan, habe den Dr. A.G. auch mitgenommen und den ganzen Nachmittag waren wir zusammen und ihr Mann kam dann auch dazu und wir haben uns über unseren Heiland unterhalten und so weiter und so fort. Und am nächsten Tag, ich war nicht im Büro, rief dann ein gewisser Josef Schulam aus Jerusalem an und schrie den Dr. Alke hier an, wir würden seine Gemeindeglieder abwerben. Ja, und nannte also den Namen dieser Dame Ruth Pass. Die hat überhaupt den Namen von diesem Josef Schulam überhaupt nie erwähnt bei dem Gespräch. Wir wussten gar nicht, dass sie schon zu den seinen Versammlungen gegangen ist. Ne? Also die denken, die Leute sind Möbelstücke, dass man über sie verfügen könne. Ja? Und so benehmen sich auch israelische Gemeindeleiter. Ach, da könnte ich also bis morgen früh hier reden, was wir alles hier schon erlebt haben. Auch vor allem amerikanische Nichtjuden, die da irgendwie aus USA Geld bekommen und versuchen da Gemeinden zu bilden. Die werden aber dazu angehalten, ja nicht zu anderen messianischen Gemeinden zu gehen. Da gab es auch eine in Cholon, da kamen die Leute auch aufgrund der Pressekampagne zu uns in die Versammlung. Das hat dann der Pastor, der aus den USA, den dann verboten, zu uns zu kommen zur Versammlung. Ja, als Kondition wollen sie unsere Anschriften haben. Will der unsere Anschriften haben. Solche Gauner, also es gibt was sich da alles abspielt, das kann man gar nicht in Worte fassen. Es ist eine schlimme Sache und da könnte ich also auch hier vieles nennen. Ein anderer, der gar keine Gemeinde hat, der auch hier in Israel Geld kollektioniert, nicht wahr, der hat dann mich mal nachgeahmt und hat dann auch mal in der Zeitung Haaretz eine ganze Seite ein Inserat reingesetzt und hat dann überall verbreitet, auch in Deutschland, wurde auch in Deutschland veröffentlicht, in manchen christlichen Blättern, er hätte zum ersten Mal in Israels Geschichte eine Presse, ein großes Inserat veröffentlicht, aber da habe ich das schon ein paar Jahre vorher vor dem schon gemacht. Und er hätte nicht mal dafür bezahlt, in der Zeitung Aretz. Und hätte nicht bezahlt dafür. Dann habe ich mich an die Zeitung Aretz gewandt, weil ich eine Woche vorher in der gleichen Zeitung 17.000 Schekel für die Seite bezahlt hatte und habe gefragt, wie kommt das, der behauptet, er hätte nicht gezahlt und ich musste so viel zahlen, wie kommt das? Und da hat dann der Herr Kasuto, so hieß der Marketingdirektor von der Zeitung Aretz, mir geschrieben, ja, also ich muss Ihnen sagen, der hat genauso gezahlt wie Sie auch. Der Mann sagt nicht die Wahrheit. Ja. Das haben wir dann in unserer BNI 88 dann veröffentlicht, dass dieser Mann, Judenchrist, eben mit Unwahrheiten hausieren geht und Dinge behauptet, die nicht korrekt sind. Ja. Kann ja auch nicht anders sein. Also es gibt eigenartige Dinge, da gibt es auch einen, nicht wahr, der sich als Judenchrist ausgibt, in Jerusalem lebt, nicht wahr, und gar kein Judenchrist ist, und der sich ein Millionenvermögen schon zusammengebettelt hat. Dann gibt es einen, der heißt Vimalgo, der lebt ja nun nicht mehr, den kann man ja ruhig nennen, in der Schweiz, der hat sich ein Millionenvermögen da zusammengebettelt, mit Israel auf den Lippen, ein Holyland-Business betrieben. Da haben sich Leute bei mir beschwert, die mit seiner Reisegruppe dahin gefahren sind und haben sich also bei mir beschwert, weil eben einer zum Beispiel mit Juden ins Gespräch kam und da von dem Messias Jeschua sprach. Da hat dieser Malgo dem gesagt, wenn das nochmal geschieht, dann kann er am nächsten Tag mit dem Flugzeug wieder zurückfliegen. Also solche Sachen geschehen. Die nehmen das Heil in Jesus für sich in Anspruch, aber den Juden wird es vorenthalten, weil die Juden das natürlich nicht gerne hören wollen und weil der natürlich Angst hat, dass er in die Nähe der Mission gebracht wird und dass man ihn dann vielleicht nicht mehr ins Land reinlässt, denn mit Israel kann man sich eben auch Geld machen. Und dann gab es einen anderen auch, der Fritz Meider zum Beispiel, der mich vor einem deutschen Gericht verklagt hat. Weil ich ihn angeblich beleidigt habe, als falschen Propheten bezeichnet habe. Da ist er hingegangen, hat mich vom deutschen Gericht verklagt. Den Prozess hat er nach 2 Jahren schließlich verloren. Aber ich möchte doch, traue mich gar nicht auf die Uhr zu gucken, möchte doch noch auf die Beschlussvorlage der Arbeitsgruppe 4 beim 6. Europäischen Bekenntniskongress hinweisen. Denn es ging ja und geht ja, beim 6. Europäischen Bekenntniskongress ging es ja auch darum, eine Resolution zu verabschieden, wie das Christuszeugnis gegenüber dem Judaismus auszusehen hat, theologisch. Und da hatte ich also erstaunlicherweise, muss ich sagen, das Privileg, dieses Resolutionspapier vorzuformulieren. Und das ist schon wichtig und das ist auch noch nicht auf Kassette. Deswegen möchte ich das mal hier vortragen, weil auch IDEA das nicht veröffentlicht hat, der evangelische Pressedienst sowieso nicht, von dem katholischen ganz zu schweigen. Und da hatte ich Folgendes formuliert, wie es auch im Plenum ohne Änderung angenommen worden war. Angesichts der Dringlichkeit und aus persönlicher Verantwortung heraus in einer zunehmend eschatologisch sich entwickelnden Zeit hat sich der 6. Europäische Bekenntniskongress, das war damals in Drogham, in Holland hatte der stattgefunden, vom 27. bis 30. August 1996 auch mit dem Verhältnis zum Judentum auseinandergesetzt. Dabei kamen die Teilnehmer zu folgender Beschlussfassung. Erstens, es bleibt unumstößliches Heilsfaktum, dass allen Menschen ungeachtet jedweder Geistesströmungen auch in der Post-Holocaust-Zeit den Juden besonders das Evangelium ihres eigenen Messias zu verkündigen ist. Matthäus 24, Vers 14, Matthäus 28, Vers 19 bis 20, Apostelgeschichte 1, Vers 8, Apostelgeschichte 4, Vers 12, Römer 1, Vers 16 bis 17. Den Juden ihren Messias Christus vorzuenthalten, wäre eine Neuverschuldung vor Gott gegenüber seinem eigens dafür eingesetzten Erlöser und an dem Volk, das nach Zion in unseren Tagen zurückkehrte. Sahaja 12, Vers 10, Johannes 1, Vers 49, Johannes 8, Vers 21 und Offenbarung 5, Vers 12. Zweitens, ich habe natürlich als israelischer Gemeindeleiter eben jetzt auch im Namen der Christen formuliert. Deswegen steht dann hier, wir Christen aus den Nationen bleiben mit Schmerzen dessen eingedenk, dass im Bewusstsein des jüdischen Volkes weltweit und in Israel solch christlich-messianisches Zeugnis insbesondere aus dem Munde von Deutschen überschattet ist. Unvergessen sind die Verfolgungen während seiner fast 2000-jährigen Diaspora unter den Völkern, die systematisch von einer triumphalistischen Kirche oft auch im Namen Christi betrieben wurde. Einhergehen mit diesem Genozidversuch sollte das Israel im Exil mittels der theologisch begründeten Substitutionslehre in seiner Gesamtheit seinem künftigen missionarischen Auftrag, nämlich Licht für die Völker zu werden, entsprechend Jesaja 42, Vers 6 und Jesaja 49, Vers 6, Jesaja 60, Vers 1 und Apostelgeschichte 13, Vers 47 ausgeschlossen bleiben. Auch ein Stillschweigen zu mannigfachen Verfehlungen gegenüber dem noch im Fleische befindlichen Israel ist Versündigung, weil es dem Liebesgebot Jesu in Johannes 13, Vers 34 bis 35 eindeutig widerspricht. Wenn einer sagt, er liebt den Heiland und enthält den Juden das Evangelium, der liebt das Volk nicht. Denn wir wollen ja, dass Israel lebe und dass die Juden auch einmal den Zugang zum ewigen Leben bekommen. Wenn das nicht so wäre und die einen gesonderten Weg hätte, wäre der Heiland umsonst am Kreuz gestorben. So kann es zu begangener Schuld an den Juden als Antwort nur aufrichtige Buße geben. Wir sagen daher nachdrücklich dem Geiste ab, der zur Verschuldung an dem jüdischen Messias führte, weil wir seine Liebe nicht glaubhaft machten und dagegen den Geist weltanschaulicher Vermessenheit des Antijudaismus und Antisemitismus setzten, der in letzter Konsequenz Ausdruck eines Antichristentums ist. Was einst aus der Lieblosigkeit entsprang, darf sich nicht mehr wiederholen. Drittens, wir treten ein für das Lebensrecht der Juden weltweit und in Besonderheit im verheißenen Land der Väter entsprechend den göttlichen Zusagen 1. Mose Kapitel 17 Vers 8, Josua 1 Vers 3 bis 6, Hesekiel 36 Vers 33 bis 38 und Hesekiel 47 Vers 14 bis 23. Bezug nehmend auf die Rechte, die die Palästinenser auf das gleiche Land erheben, so gilt hierzu der biblische Rechtsstandpunkt, wonach die Palästinenser, arabisch Palästin, also Philister, unter der Ägide eines panislamischen Hegemonialanspruchs nicht mit den göttlichen Interessen kollidieren sollten, sofern das jüdische Volk nicht in anerkannten und sicheren Grenzen leben soll und darf. Israel seinerseits ist dazu angehalten, auch in der Zeit nach seiner Umkehr zu dem Messias Jeschua, die Fremdlinge in seinem Lande wie Einheimische zu behandeln und zu achten. Israel war selbst Fremdling in Ägyptenland. Hesekiel 47, Vers 22. Viertens, die Bestrebungen zu einem revidierten Verhältnis zu den rabbinischen Lehren und dem jüdischen Selbstverständnis dürfen nicht dazu führen, auf die Bezeugung des Evangeliums verzichten zu wollen, weil die Juden angeblich ihren eigenen Gnadenweg hätten. Das Zeugnis vom Heil Gottes, begründet durch die Erlösertat am Kreuz von Golgatha, darf nicht einem unverbindlichen Dialog geopfert werden. Dies hätte nur zum Ziele, dass dann aus philosemitischer Motivation heraus die Juden weiterhin von dem Heil ihres eigenen Messias ferngehalten würden. Dies entspräche der fatalen Taktik des Diabolos. Andererseits erkennen wir aus den talmudischen Ausführungen, aus den Toledot Jeshu Berichten, dass Jesus Christus darin nach wie vor als Etnan Sonar, also als Geschenk einer Hure und mit der abwertenden Bezeichnung Jeshu als Abbreviation zu Imach Shmo Zichoro, das heißt, sein Name und das Andenken an ihn ausgelöscht sein soll, geschmäht und weiterhin verfolgt wird. Quellen Tosafot, Römisch 2, 22-24, Sabbat 104b und Sanhedrin 67a. Auch Origenes habe ich hier als Quelle angegeben. Dies zeigt, dass auch das nationale Israel noch immer in Unbußfertigkeit lebt und aufgrund seiner permanenten Leugnung seines wahren Erlösers und Friedenskönig letztendlich einem falschen Messias, nämlich dem Antichristen, huldigen wird. Johannes 5, Vers 43. Auch wenn wir als Nationenchristen in den guten Ölbaum Israel eingepfropft wurden, so gilt es, unentwegt darauf hinzuwirken, dass durch die verheißene Umkehr ganz Israel seinen Erlöser Christus ergreift und so wieder in seinen artentsprechenden Ölbaum eingepflanzt werden kann. Römer 11, Vers 15 bis 27. 15. Darum bleiben wir als Christen von Gott durch die frohe Botschaft des Evangeliums an Israel gewiesen, um auch den Juden mit der Kunde ewiger Sündenvergebung ohne eigene Leistung zu dienen, die wir selber durch Jesus, den Christus, erfahren haben. Ungeachtet jedweder Zeit und Geistesströmung bleibt die Bezeugung des Jesus gemäß der Verheißung in Bethlehem geboren, Micha Kapitel 5, Vers 1, ein heilsgeschichtliches Erfordernis, Apostelgeschichte 2, Vers 36. Das messianische Zeugnis zielt auf Israels Wiedereinsetzung in den auf Golgatha und zu Pfingsten Shavuot erneuten neuen Bund der Gnade. Natürlich hier Jeremia 31, Vers 31 bis 34 und Hebräer Kapitel 10, Vers 16 bis 17. Allein dieser Bund erwirkt durch die gläubige Annahme des Sühnetodes Rechtfertigung vor dem heiligen Gott, was wir als Apologie bezeichnen, im Gegensatz zu der Werksgerechtigkeit rabbinischer Denkweise. Römer 10, Vers 3 bis 4 und Römer 11, Vers 27. Sechstens, rechtes messianisches Zeugnis an Israel achtet die besonderen Segnungen des einstigen Bundesvolkes hoch. Römer 10, Vers 4 bis 5. Dabei sind vor allem Israels messianische Juden, also die Judenchristen, in die Verantwortung eines solchen Zeugendienstes an das in seine Heimat zurückgekehrte Volk Israel gerufen. Als Wächter auf den Zinnen Jerusalems nach Jesaja 62, Vers 6 bis 7, das hörten wir gestern, sind sie zugleich die rechten Friedensboten, die Gutes predigen und Heil verkündigen nach Jesaja 52, Vers 7 bis 10, um Israel der wesensmäßigen Erkenntnis zuzuführen, dass in der noch immer verachteten Gestalt des leidenden Gottesknechtes des Evet Hashem nach Jesaja 53, Vers 1 bis 12, der ewige Gott seinen ewig gültigen Heilsplan für alle Menschen ohne Ausnahme offenbart hat. Dieses evangelistische Zeugnis gilt es mit Entschiedenheit als einladendes Angebot dem Volk Israel vorzutragen. Sie tun es oder sie lassen es, nach Hesekiel 2, Vers 7, Hesekiel 3, 11, 33, Vers 8 bis 9 und 2. Korinther 5, Vers 20. Der Ruf zu Jeshua Meschiach, also Jesus dem Christus, fordert die Juden keineswegs auf, ihre Geschichte zu verleugnen oder ihre Zugehörigkeit zum Volke Israel preiszugeben. Vielmehr finden damit die Juden erst zu ihrer ursprünglichen, universalen Berufung, Gottes Segen an alle Völker zu vermitteln. Hörten schon 1. Mose 12, 3, 2. Mose 19, Vers 4 bis 6, aber auch 1. Petrus 2, Vers 9 und Römer 11, Vers 11 bis 15. Siebtens, Die Kirche darf demzufolge das Evangelium nicht wieder christlich verkürzen und unter Bezugnahme auf Israel im Sinne falsch verstandener Ökumenizität auf einen partnerschaftlichen Dialog reduzieren. Das Bekenntnis und Zeugnis zur Messianität und Gottes Sohnschaft Jesu, Matthäus 16, Vers 16, und seines insbesondere für jüdische Menschen provokativen Todes am Fluchholz, zu seiner Auferstehung, Entrückung, Erhöhung und Wiederkunft sowie zur Trinität Gottes darf niemals um der Annäherung an die anderen monotheistischen Religionen willen preisgegeben werden. Dies wäre nicht nur Glaubensabfall, sondern würde auch eine nachträgliche theologische Rechtfertigung der Verwerfung und Verurteilung Christi durch die damaligen Führer Israels bedeuten und zur Entwicklung eines antichristlichen Messiasbildes führen. 2. Korinther 11, Vers 3 bis 4, was der jüdischen Orthodoxie zudem sehr zustatten käme. Achtens, das geschwisterliche Liebesgebot veranlasst uns, für die verbrieften Menschenrechte, das Bürgerrecht und die religiöse Glaubens- und Versammlungsfreiheit derjenigen Brüder und Schwestern im Staate Israel einzustehen, die als Juden zum Glauben an unseren gemeinsamen Messias Jesus gefunden haben. Hierzu gehört auch die Möglichkeit des öffentlichen Bekenntnisses. Und weil sie dafür heute mit Isolation bis hin zur Verfolgung rechnen müssen, haben sie Anspruch auf unsere ungeteilte Fürbitte, Solidarität und brüderliche Zuwendung. Besuche im Heiligen Land sollten stets zur Begegnung mit unseren judenchristlichen Geschwistern genutzt werden. Nicht nur heilige Stätten zu besuchen, da hat der Jesus gelebt. Nein, die sollten dann auch ihre Glaubensgeschwister aufsuchen. Und mitgeführte Bibeln helfen ebenfalls, dem Notstand an evangelistischer Literatur abzuhelfen. Das ist ja scheinbar schon zu viel zugemutet, wenn man nach Israel fährt, da auch eine Bibel mitzunehmen, um sie dann Judenchristen zu übergeben, damit die das dann gezielt weitergeben können. Neuntens, da die eschatologischen Zeichen untrüglich auf die baldige Wiederkunft Jesu Christi hinweisen, sollte unser Ruf zur fortgesetzten Fürbitte für ein bedrängtes Israel sowie zur bibelkonformen Verkündigung des Heilsratsschlusses Gottes mit Israel vor allem an alle Kirchen, Freikirchen und christlichen Gemeinschaften gerichtet werden. Dabei ist zu betonen, dass einer grundsätzlichen Verweigerung der Evangeliumsbezeugung gegenüber den Juden, wie es auch der Herr Huber und wie es die EKD gemacht hat, vor etlichen Jahren noch unter dem Ratsvorsitzenden Koch, mit dem ich mich dann natürlich auch angelegt hatte, unter Federführung von dem Michel Friedmann, den hatten sie als Referent eingeladen. Und der hat gesagt, wehe, wenn ihr noch weiter Judenmission macht. Danach hat sich dieser Rat der EKD danach gerichtet, nach diesem Herrn Friedmann. Hat das dann verboten. Deswegen, wir hatten unseren Stand, unseren Zelemstand zuletzt beim Hamburger Kirchentag. Danach haben wir nur noch einen Korb gekriegt. Aber die Muslime, die hatten mehrere Stände, bis zum heutigen Tage. Das ist die Kirche. Kann sich begraben lassen. Nochmals. Dabei ist zu betonen, dass einer grundsätzlichen Verweigerung der Evangeliumsbezeugung gegenüber den Juden als theologische Verirrung und kaschierter Glaubensabfall entgegenzutreten ist. Vielmehr laden wir alle Christen dazu ein, jedweden Dienst zu unterstützen, der in recht verstandener Weise jüdischen Menschen ihren eigenen Messias näher bringt und glaubhaft macht. Und Sammlungen und Opfererträge, insbesondere jene am 10. Sonntag nach Trinitatis, sollten wirklich solchen Werken zugutekommen, die nachweisbar solch einen Verkündigungsdienst am jüdischen Volke tun und dies auch dokumentieren. Da die EKD in Deutschland hierzu wider besseren Wissen bislang nicht bereit war, sollten, und da werden hier zwei Organisationen aufgeführt, die ich hier gar nicht namentlich nennen will, einen eigenen Fonds für diesen Zweck einrichten, damit die Initiative nicht Institutionen überlassen wird, die bereits dem ökumenischen Denken verpflichtet sind. Aber diese beiden, die auch assoziiert sind mit dem theologischen Konvent, von dem ich schon sprach, haben dieses Dokument natürlich verabschiedet und für gut befunden, aber der Fonds, und ich rede von 1996, der Fonds ist bis heute nicht gegründet worden. Das sind die natürlich auch nicht glaubwürdig, diese Herren Theologen, für die ich mir diese Arbeit gemacht habe. Das ist es ja. Das ist das Traurige. Mit dem Apostel Paulus bekennen wir auch einmütig, wir schämen uns nicht des Evangeliums von Christus. Denn es ist eine Kraft Gottes, selig zu machen, alle, die daran glauben, die Juden zuerst und auch die Griechen. Römer 1, Vers 16. Möge der Herr uns hier zu jeder Zeit Kraft und auch die notwendige Freudigkeit schenken. Das ist also der Inhalt dieser Resolution. Aber meine Lieben, auch diese Resolution vom Theologischen Konvent der Bekennenden Gemeinschaften gemeinsam mit dem Konvent aus Holland ist auch nur in der Schublade verschwunden. Den Job, den haben wir zu leisten in Israel. Und deswegen ist es so wichtig und eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die gläubigen Christen aus den Nationen uns sekundierend beistehen, uns dabei unterstützen. Wir halten unseren Kopf dafür hin. Hier herrscht noch Religionsfreiheit. Auch das wird sich ändern. Und deswegen, ich will hier keine Angst machen, keine Bange machen, aber wir kämpfen diesen Kampf, den ihr morgen erst noch kämpfen müsst. Aber ich möchte euch ermuntern, auch das ist die letzte Veranstaltung hier. Ich habe eigentlich noch viel mehr vor, heute mitzuteilen, aber es ist ja schon 10 vor 10. Ich habe hier noch einiges hier vorbereitet. Aber das hast du gesagt, mein Lieber. Wie gesagt, ich will mich hier nicht produzieren an diesen drei Abenden. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Gegenwart und für eure Geduld, mir zugehört zu haben. Aber wie gesagt, auch das verpflichtet. Ihr könnt jetzt nicht sagen, wir haben nichts gewusst. Ich habe euch jetzt mit in die Verantwortung hineingenommen. Und nicht nur ich, sondern der Herr selbst. Er hat mich durch euren gläubigen, Gott sei Dank, gläubigen Pastor Matutis hierher geführt. Ihr könnt euch bei ihm bedanken, denn ich bin ein heißes Eisen. Denn wo ich bin, ist zwar auch der Herr, aber auch der Widersacher. Der Kerl ist immer hinter uns. Er versucht uns immer wieder zum Stolpern zu bringen und zu Fall zu bringen. Das müssen wir natürlich bedenken. Aber das gilt, der Herr ist ja allmächtig. Der ist zwar mächtig, aber der Herr ist allmächtig. Das dürfen wir auch nicht aus dem Auge verlieren. Aber ich möchte hier eben schließen doch in Hebräisch mit dem Segen aus dem 4. Mose 6, Vers 24 bis 26. Vebrecha Adonai v'ishmerecha, ya'er Adonai panav lecha v'chonecha, iza Adonai panav lecha v'yazem lecha shalom. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei du uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht bitte über uns und schenke uns deinen Frieden. Amen.